Herzlich willkommen bei Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian, ich bin heute ohne Nele. Dafür habe ich mir wieder einen Gast ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen. Und zwar ist der Michael Windecker von, ja, Dekalin ist so die Marke, die man kennt, gemeinhin bei mir. Und wir haben ja schon letzte Folge über das Thema Kleben, Dichten und so weiter im Camper gesprochen. Und bevor wir jetzt aber heute uns ans Kleben machen und da ein bisschen tiefer reintauchen, machen wir nochmal eine kurze Vorstellung für alle, die jetzt nur diese Folge hören. Herzlich willkommen, Michael, und stell dich doch unseren Hörern und Hörerinnen nochmal bitte vor.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich bei euch sein darf. Leider heute ohne Nele. Gute Besserung und an dieser Stelle dann mal gleich, wer wieder fit. Mein Name ist Michael Windecker, ich bin der Geschäftsführer der DK Kleben und Dichten und verantwortlich für die Dekalin-Produkte. Ja, du hast es schon so schön gerade gesagt, die Produkte, Dekalin ist der reine Name, die Firma hieß noch nie Dekalin. 1907 bei Gründung hieß die Deutsche Klebstoffwerke Rödinger in Hanau. Also wie gesagt, wir machen das schon ein bisschen länger. Ich selbst bin seit 28 Jahren in der Klebetechnik zu Hause, seit 25 Jahren auch im Fahrzeugbau aktiv, seit 20 Jahren im Ausschuss strukturelles Kleben beim Klebstoffverband für die Entwicklung für Klebstoffe und Strategien. Im Prinzip sei ich mitverantwortlich. Ich selbst bin European Adhesive Specialist und habe in den letzten Jahren, ich würde sagen, irgendwo zwischen 3.000 bis 4.000 Klebeprojekte begleitet. Porsche Rennsportabteilung, ICE-Verklebung, die Frontmaskenverklebung bis hin zum Sonderfahrzeugbau. Viele Fahrzeughersteller und die meisten Reisemobilhersteller sind unsere Kunden. Und aufgrund unserer Tätigkeiten, dass wir auch auf Messen etc. Überall ja mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, also Profi-Produkte und Profi-Wissen. Bei uns gibt es auch Wissen. Und so seid ja auch vor einigen Jahren, ja, Nele und du bei unserem Stand aufgeschlagen.
Genau. Hatten Klebefragen, die ein oder andere, und sind dann relativ lange bei dir hängen geblieben und an deinen Lippen hängen geblieben.
Genau, kleben geblieben.
Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, auch mal gemeinsam einen Podcast zu machen. Und heute wollen wir uns wirklich rein dem Thema Kleben widmen. Und in der nächsten Episode werden wir nochmal das Thema Dichten genauer angucken. Letzte Episode haben wir darüber gesprochen, was wirklich so Grundlagen sind Richtung Oberflächenspannung, Benetzbarkeit. Also das heißt, wie gut Klebstoff und auch andere Stoffe an Materialien haften können, was sehr wichtig ist. Die Unterschiede beim Kleben von verschiedenen Klebern, auch was so Produkte aus dem Heimgebrauch vielleicht anders machen, warum sie das anders machen, was man wozu benutzt. Ein paar Mythen uns auch angeschaut, und die wichtigste Erkenntnis eigentlich war, dass die meisten Fehler nicht am Produkt liegen, sondern halt an der Anwendung liegen und dass das auch gar nicht so einfach ist. Das natürlich für Laien, die das erste Mal machen, immer eine Herausforderung ist. An der Stelle sei ein bisschen der Hinweis auf das Buch, was Michael geschrieben hat zum Thema Kleben, gesetzt. Da haben wir auch letzte Episode 3 Exemplare verlost. Da wir jetzt aufnehmen, bevor die Verlosung stattfindet, kann ich noch nichts zu den Gewinnern sagen, aber die werden wir auf jeden Fall dann per E-Mail benachrichtigen. Und falls ihr nicht gewonnen habt, könnt ihr das Buch auch kaufen. Ich glaube, du hast gesagt, es kostet 25 Euro.
Nein, 1999.
Ah, 1999.
Nicht einmal 20 Euro.
Wo habe ich denn die 25 her? 1999, und es gibt es bei euch auf der Webseite zu bestellen. Mhm. Und das soll überhaupt keine Werbung sein. Ihr müsst es überhaupt nicht kaufen, aber da hat Michael wirklich sein ganzes Wissen reingepackt, und das ist ziemlich viel. Und auch ich habe, obwohl ich dachte, ich kann das ganz gut schon mit dem Kleben, doch noch die ein oder andere Sache mitgenommen, wo ich dachte, ja, okay, hast du dir tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht? Hätte man auch sicherlich noch besser machen können. Es geht beim Kleben ja auch immer darum, wie lange so eine Klebeverbindung hält. Ja, kann ein paar Jahre gut gehen, kann aber vielleicht dann im 5. oder 6. Jahr nicht mehr gut gehen. Und deswegen ist wichtig, da gut zu arbeiten. Ja, und da steigen wir heute ein. Wir gucken heute so ein bisschen auf typische Klebeanwendungen, was man selber machen kann, auch vielleicht so ein bisschen Notfallreparaturen. Wir haben da ja auch letzte Episode schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ja, da gehen wir heute rein. Und der Michael hatte beim letzten Mal von so einem Klebeplan gesprochen, den man quasi durchgehen muss, um die perfekte Klebeverbindung hinzubekommen. Und da fangen wir jetzt mal quasi an. Das heißt, wir gucken uns mal an, was müssen wir uns und sollten wir uns alles Gedanken machen und was sollten wir auch alles tun. Wir gehen vielleicht nicht immer super ins Detail, weil wir wollen keine 20 Stunden Podcast machen, auch wenn das dem einen oder anderen da draußen sehr gefallen würde. Alles, was dann nochmal in die Tiefe geht, könnt ihr auf der Seite von Dekalin oder entsprechend in, also ich sage jetzt einfach mal Dekalin, weil mit der Firmenname deutlich schwierig über die Lippen kommt. Wir verlinken die Webseite auch nochmal in den Shownotes und verlinken auch nochmal das Buch und ihr könnt es auch da nachlesen und ihr könnt, wenn ihr noch Fragen habt, uns auch nochmal löchern, schickt uns das über die Kontaktdaten. So, jetzt habe ich aber genug geschwatzt. Wenn Gäste da sind, sind die zum Reden da. Michael, lass uns doch mal so ein bisschen durch diesen Plan durchgehen. Wenn ich etwas, also wenn ich vorhabe, etwas per Kleben zu verbinden, was sind so die einzelnen Schritte, die ich zum einen im Kopf und zum anderen dann auch in der Praxis so nach und nach durchführen muss? Und ich weiß, das ist relativ viel, aber lass uns mal am Anfang so ein bisschen da reingehen.
Also, wie gesagt, lass uns so zwei Kleinigkeiten austauschen noch, weil da bin ich so ein bisschen eigen. Das sind so selbe Dinge wie der Unterschied zwischen Kleber und Klebstoff. Also viele sagen ja nach dem Motto, oh, das war ein scheiß Kleber, der hat mich gehalten. Und dann sage ich immer, ja, das passt, weil Kleber ist der, der klebt und Klebstoff, der ist das, was klebt. Und die sagen, meistens liegt, wie gesagt, die Fehlerseite auf den Seiten des Klebers und nicht auf Seiten des Klebstoffes. Und deswegen würde ich gerne bei dir das Wort Plan durch Prozess ersetzen, weil wenn man das versteht, dass es ein Prozess ist, wie ich von einer Idee bis zu meinem Endprodukt bekomme, dann wird das im Prinzip relativ deutlich. Und das sind jetzt alles Sachen, die passieren auf dem Papier noch. Bevor ich überhaupt irgendeine Kartusche gekauft habe oder irgendwas anderes gekauft habe, sage ich, okay, was für Teile habe ich und was wird das Produkt, wenn es fertig wird? Also das heißt, wenn ich so sage, okay, ich will eine Sattanlage aufkleben, dann ist die Idee dann, okay, da habe ich zwei Spoiler, die ich verkleben muss und ich habe eventuell eine Kabeldichtung, die ich verkleben muss und so weiter und so fort. Und dann haben wir ja die letzte Woche schon oder die letzte Podcast-Folge schon ein bisschen über die Grundlage gesprochen, nach dem Motto, was muss ich denn da beachten, ja, was für Fügeteile habe ich denn eigentlich und wo möchte ich denn eigentlich nachher hinfahren? Das sind so ein bisschen die Grundlagen und dann fange ich irgendwo so an, mal die Klebung zu planen und dann fängt es mit den ersten zwei Sachen schon an, was für Werkstoffe habe ich denn eigentlich und was für Eigenschaften haben die? Also wenn ich jetzt zwei gleiche habe, dann ist es relativ einfach. Habe ich über zwei verschiedene, so der Klassiker, das Aludach und der Kunststoffspoiler von der Solaranlage. Ja, und wenn ich mir jetzt die Eigenschaften angucke, dann findet man das im Buch auch relativ schön nochmal dargestellt. Das gibt eine Art Längenausdehnung, die mit einer Temperatur zusammenhängt. Und dann werde ich feststellen, dass ein Aluminium sich bei 60 Grad auf 1 Meter Länge vielleicht so 1,4 Millimeter dehnt, aber so ein PA-Spoiler, so ein Kunststoff-Spoiler, Polyamid-Spoiler von der Satten-Solaranlage sich aber bis zu 5 Millimeter dehnt bei derselben Temperaturausdehnung. Und jetzt muss ich halt sagen, okay, das muss ich einfach wissen. Und dann ist die nächste Frage auch schon so, ja, was habe ich denn eigentlich vor? Und das sind so die Dinge, die ich meinen Werkstätten immer mitgebe, wo ich sage, da kommt Liesje Müller und du weißt, sie fährt an den Gardasee und dann bewegen wir uns im gemäßigsten Klima, dann passt das alle. Aber jetzt kommt irgendeiner mit so einem großen Offroad-Mobil. Dann musst du halt höflich mal nachfragen, fährst du das jetzt nur, wie Leute den Jeep in der Stadt fahren, um der Deko willen? Oder willst du auch wirklich dieses Mobil mal ausreizen und willst, was weiß ich, Sahara, Tunesien, Marokko oder irgendwo hin? Und dann macht es halt schon einen Unterschied, was ich da tue. Das heißt, ich habe eventuell mal sehr wohl 60, 70, 80 Grad Unterschied bei der Temperaturausdehnung und dementsprechend muss ich halt auch wissen, was macht das auf meine Verklebung. Und wenn ich die das dann falsch auslege, weil ich sie zu dünn ausgelegt habe, dann reißt das Ganze. Also muss ich sie wesentlich dicker auslegen, meine Klebefuge, damit diese Ausdehnung mitgehen kann. Das kann ich theoretisch auch berechnen. Da gibt es auch Formeln zu. Im Buch haben wir den mal so ein bisschen angerissen und dann einen Link noch gesetzt, wer das wirklich intuitiv machen will. Aber das muss ich halt einfach wissen. Was möchte ich mit dem Produkt nachher machen? Was für Temperaturen habe ich? Habe ich Vibrationen? Natürlich am Gardasee andere, als wenn ich in der Sahara die Düne hoch und runter fahren will. Dann sind das natürlich all solche Dinge, die da im Prinzip, sage ich mal, dafür führen. Und die kommen im Vorfeld dazu. Das heißt, diese Belastung, über die mache ich mir im Vorfeld Gedanken, weil das natürlich dann nachher bei der Klebstoffauswahl auch wieder eine Rolle spielt. Welche Haltekraft hat der? Welche Elastizität hat mein Klebstoff? Welche Dehnbarkeit hat mein Klebstoff? Weil es gibt ja Klebstoffe, die sind extrem fest und absolut unelastisch dann, weil wenn ich die Festigkeit hochgehe, geht die Elastizität runter oder umgekehrt, geht die Elastizität hoch, geht die Festigkeit runter. Also muss ich genau gucken, welchen Klebstoff wähle ich dann da aus für genau diese Anwendung, die jetzt meine Anforderungen halt erfüllt. Und der nächste Punkt ist, nachdem ich den ausgewählt habe, ist, okay, ich mache mir halt mal Gedanken, wie muss ich die Oberflächen vorbereiten? Da haben wir letztes Mal relativ viel gesagt, indem wir gesagt haben, okay, staubfrei, fettfrei, trocken. Eventuell kann ich sie noch ein bisschen anrauen, dass ich die Klebefläche erhöhe. Das war so ein bisschen zum Thema Oberflächenbehandlung. Ja, da gibt es im Buch oder auch sonst generell kann man dann ein bisschen in die Tiefe gehen am Klärprozess. Aber das sind so, sage ich mal, die Basics, die ich im Prinzip, sage ich mal, habe. Und wenn ich dann wieder weitere Gedanken habe, dann sage ich, okay, das heißt in dem Prozess ganz schön Fertigung vorbereiten. Und das fängt halt mit so Kleinigkeiten an. Wenn du jetzt im Sommer nicht so das Problem, aber gerade zum Frühjahr oder im Herbst, das Fahrzeug steht draußen und du holst es morgens in die Halle. In der Halle hast du 20 Grad, draußen hattest du, was weiß ich, 7, 8, 9, 10 Grad. Dann ist das Problem, du kannst nicht kleben, weil zum Beispiel diese Aluhaut sofort Feuchtigkeit zieht und kondensiert. Das heißt, du musst wirklich mehrere Stunden warten, bis das gleich warm ist, dass du auf dem Zeug überhaupt verkleben kannst. Und das heißt halt Klebung vorbereiten. Das heißt, ich muss mir vielleicht Gedanken machen, am Abend vor das Auto in die Garage oder in die Halle zu fahren, dass das warm ist und nicht kalt ist. Oder ich habe, was weiß ich, die Sattanlage in der Garage liegen, wo es kalt ist. Ja, das sind halt all solche Kleinigkeiten, wo ich dann sage, dann ist der Klebstoff kalt, dann sind die Fügeteile kalt, dann haben wir Feuchtigkeiten und schon ist das Desaster eigentlich vorprogrammiert, weil du hast es so schön gesagt, naja, das soll ein bisschen halten. Wir gehen immer von aus, dass wenn du das richtig machst, mit unseren richtigen Produkten machst und das auch ordnungsgemäß machst, hält das ein Fahrzeugleben lang. Also da rede ich mal so von 20 Jahren plus und nicht von 4-5 Jahren. Also nach 4-5 Jahren möchte ich nicht unbedingt die satten Solaranlage auf der Autobahn liegen haben, sondern ich möchte eigentlich, dass sie, solange du das Fahrzeug bewegst, die da bleibt, wo sie sein sollte. Und so testen wir die auch. Also jeder Klebstoff und Fügeteile oder für industrielle Anwendungen machen wir auch hochwertige, langwierige Tests in der Klimakammer, wo wir genau so einen Klebstoff auf 10, 12, 15 Jahre altern. Und der darf dann keine große Abweichung zum Original halt haben.
Das, also ich sehe schon jetzt den ein oder anderen Hörer, die Hörerin, die da sitzt und sich jetzt denkt, oh, okay, das sind aber schon, also wir haben ja noch nicht mal geklebt, ja, wir sind noch in der Vorbereitung, in den ersten Gedanken im Prozess und das ist schon so viel, über was die meisten vermutlich nie nachdenken, woher auch, ja, weil da kommt man ja erst drauf, wenn man sich im Detail so wie du mit den Dingen beschäftigt, aber ich glaube, dass das jetzt schon, also für mich war das schon super spannend, weil ich jetzt auch wieder ein paar Sachen gehört habe, wo ich dachte, ja, das ist völlig logisch, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und
das ist eine der Nachteile bei der Klebetechnik. So toll, wie sie auf diversen Seiten ist, ja, weil du halt natürlich Dinge miteinander verbinden kannst, die unterschiedliche Eigenschaften haben, weil du Temperaturen, Vibrationen, Längen denen ausgleichen kannst. Das kannst du nicht mit dem Schrauben, das kannst du auch nicht mit dem Nieten. Das geht nirgends, das geht wirklich nur mit Kleben. Der Nachteil ist, Kleben hat so ein paar Voraussetzungen, die du einfach erfüllen musst. Und wenn du die richtig machst, dann ist Kleben die geilste Fügetechnik, die es gibt. Aber der Nachteil ist halt, machst du einen Fehler, kann das da schon dazu führen, dass das Ganze versagt. Und das ist so, du musst also, deswegen sagen wir, du musst prozesssicher arbeiten. Und je besser du das machst und je mehr dir Gedanken machst und je mehr achtsamer du halt auch arbeitest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nachher perfekt funktioniert. Und wie gesagt, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ein Caravaning, was zu kleben. Das ist also, wie gesagt, das hört sich vielleicht für den anderen so ein bisschen an, aber es ist keine Raketenwissenschaft. Wir müssen aber halt ein paar Sachen machen, wo ich sage, der Schraube ist das egal, ob der Untergrund fettig ist oder nicht. Ja, das stört die überhaupt nicht. Und dem Lied stört das auch nicht. Ja, aber meinem Klebstoff stört es halt.
Na gut, bei der Schraube muss ich auch wieder auf andere Sachen achten, ne? Grad
genau.
Nicht Holz. Also am Ende ist es ja immer so, dass wir bei ganz vielen Dingen, wenn wir in die Tiefe gehen, viel zu beachten haben. Das ist bei einer elektrischen Verkabelung im Camper so. Und es gibt einfach ein paar Punkte, da ist es nicht so wichtig, wenn ich jetzt meinen Mülleimer an die Türe kleben will. Da ist es jetzt nicht so wichtig, ob der jetzt 20 Jahre hält oder nicht, weil das ist nicht sicherheitsrelevant. Das Einzige, was passieren kann, fällt runter, Hund frisst den Inhalt. Okay, ist blöd. Aber die Sattanlage bei 120 vom Dach gefegt wird und im nächsten die Windscheibe zerdonnert, das ist halt ein Thema. Und da muss man einfach auch ein bisschen gucken, wie sicherheitsrelevant ist die Geschichte und alles, was irgendwie am und auf dem Fahrzeug dran ist und schwer ist und runterfallen kann dementsprechend, da sollte man halt einfach dann deutlich mehr sich drüber Gedanken machen, als wenn ich im Inneren mal irgendwas klebe, wo, wenn es runterfällt, ich mich ärgere, aber sonst nichts passiert.
Bin ich vollkommen
also,
bei dir.
Also es geht kaputt, dann ist es natürlich auch sehr ärgerlich.
Ja, und das ist auch zum Beispiel eine dieser Mythen, die dann viele sagen, boah, das kriege ich ja nie wieder ab. Ja, eine Schraube und ein Niet kann ich natürlich, löse ich die Schraube, dann ist das Ganze wieder demontiert. Beim Klebstoff ist es im ersten Moment, denkt jeder, das geht nicht wieder ab, das stimmt aber gar nicht. Man kann auch Klebstoffe demontieren. Ja, etwas mühsamer als die Schraube jetzt, da bin ich dabei, gebe ich ja zu. Aber ich kann genauso nachher eine Dickschichtverklebung mit einem Schneidedraht vom Glaser, das ist nichts anderes als eine Angelschnur mit so ein bisschen Zähnchen dran, jederzeit wieder trennen. Und dann kann ich die auch von den Flügelteilen, bei uns in Hessen sagt man so, abpitteln, abpulen. Das heißt, ich kann das mühsam schön abruppeln. Das funktioniert und das geht auch, ohne dass ich den Lack oder irgendwas kaputt mache. Also auch eine Klebung kann ich wieder ohne Problem demontieren. Ja, also das ist mal nur, um die Angst auch da zu nehmen, dass das so für immer ist. Ja, ich sage, es sollte für immer halten, aber wenn es sein muss, wenn was kaputt geht, wie du gerade gesagt hast, kriege ich das auch ausgetauscht und ich kriege das auch demontiert.
Ist meist nur nervig.
Ja, da bin ich bei dir. Aber dafür hast du kein Loch in deinem Fahrzeug gebohrt oder sonstige Sachen gemacht. Du hast keine Dichtigkeitsprobleme. Du kannst Längen ausdehnen, Vibrationen, Schläge etc. ausgleichen. Das geht mit nicht keinem anderen Fügetechnik dieser Welt.
Und ja, und das Thema Loch, das kann man gar nicht oft genug beim Wohnmobil und Montage erwähnen, weil das ist, also eure Campingfahrzeuge bestehen im Inneren meist aus irgendwas mit Holz verbundenem und Holz und Wasser sind halt einfach keine Freunde, weil das Holz fängt dann an zu rotten und sich aufzulösen im Laufe der Zeit. Und deswegen möchte man alle Löcher so gut wie möglich in der Außenhaut vermeiden. Und das ist genau der Grund, warum wir überhaupt übers Kleben sprechen, weil das halt einfach dann ohne irgendwelche Löcher funktioniert. Natürlich könnte ich auch irgendwas schrauben und da Dichtmasse mit reinbringen und so eine Geschichten. Ich habe das aber schon gesehen bei einem Fahrzeug, was wir gekauft haben. Wenn man auch das nicht richtig macht und auch da gibt es wieder Abnutzung, Spröde, bla bla bla, dann habe ich da halt wieder ein Problem. Dann habe ich ein Loch, wo eben die Feuchtigkeit reinkommt. Und das ist für mich genau der Grund, warum wir viele Dinge lieber nicht schrauben, maximal eben Fenster und sowas, da haben wir beim letzten Mal schon gesprochen und sprechen wir in der nächsten Episode, aber warum es einfach sinnvoll ist, eine Dachdurchführung, eine Sattanlage, eine Solaranlage zu kleben, statt sie zu schrauben, weil ich mir diese Gefahr des Loches einfach spare und das wird vielleicht nicht in ein oder zwei Jahren relevant mit dem Loch, aber irgendwann ist es ein Thema und dann ist es halt einfach ärgerlich. Ist dann vielleicht nicht mehr eures, okay, kann man egoistisch sein, und sind vielleicht manche auch, und es ist vielleicht auch okay, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber deswegen nochmal für mich, ist Kleben eben so ein Thema, weil ich da diese Löcher nicht habe.
Also wie gesagt, ich bin doch immer überrascht, wie viele Leute doch ihre Fahrzeuge relativ lang fahren und dann mittlerweile ist das Fahrzeug ein Teil der Familie und ist so das Schätzchen, was dazugehört. Und ja, man sollte einfach dann schon einfach sich vorher Gedanken machen, was mache ich, wie mache ich es. Und es, wie gesagt, es ist nicht so schwer. Es gibt so eine Handvoll Sachen, die ich einfach beachten muss. Und das eine ist halt, wie gesagt, einmal der Klebeprozess und danach sind es einfach die einzelnen Vorbereitungen. Wenn ich dann nachher wirklich in die Tiefe gehe, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich mein Projekt beachtet, ich habe meinen Klebstoff ausgewählt, ich weiß, es muss eine Dickschichtverklebung geben, weil die Materialien sich unterschiedlich ausdehnen. Ja, ich will auch mal in den Süden fahren, dann haben wir eine große Temperaturdifferenz. Ja, ich fahre vielleicht auch mal ein bisschen Offroad oder mal einen Feld- und Waldweg und so weiter und so fort. Also habe ich auch noch Vibration und Schlagbelastung dabei. Also ist ganz klar, ich brauche eine Dickschichtverklebung mit einem hochelastischen Klebstoff. Das habe ich dann gemacht und dann nachher geht es eigentlich nur noch um die Arbeitsschritte, die ich einfach machen muss. Und da haben wir ja auch eigentlich so wieder so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so ein Buch wieder drin, wo man genau sagt, okay, was sind eigentlich meine Arbeitsschritte, wenn ich dann fertig bin? Mal gucken, vielleicht können wir euch das auch noch zur Verfügung stellen, mal als oder zumindest einen Link zu einem White Paper, wo man sagen kann, da kann der Podcast-Hörer sich dann auch noch zusätzlich was runterladen, wo wir dann einfach sagen, okay, diese Arbeitsschritte kommen, wie gesagt, alle aus der Industrie. Die kommen allen von geschulten Fachhändlern, die wir ja haben, die man bei uns auf der Homepage auch findet als zertifizierte Fachhändler. Und genau nach diesem System arbeiten wir und deswegen teilen wir ja und deswegen sagen wir ja auch Profi-Produkte mit Profi-Wissen. Das Wissen, was jetzt der Sebastian und ich euch hier mitgeben, das ist dasselbe Wissen, die wir in Klebeschulungen an unsere Händler weitergeben, an Hersteller weitergeben, an sonstige Sachen weitergeben. Also ihr kriegt dasselbe Input. Ja, den die Profis schon uns auch bekommen.
Dann lass uns mal wieder zurück zu unserem Klebeprozess, wie ich ja gelernt habe, gehen. Also wir haben ein bisschen Planung gehabt, wir haben uns die Werkstoffe und die Eigenschaften angeguckt. Wir sind jetzt auch schon dabei gewesen, wir haben uns die, also ich habe ja so von Michael ein PDF bekommen mit genau diesem Prozess und den gehe ich jetzt gerade ein bisschen durch, weil ich habe das noch lange nicht im Kopf, weil in dem Detail höre ich das jetzt auch das erste Mal, ganz offen und ehrlich. Und ich habe auch ein, zwei Sachen in meinem Klebeprozess damals nicht mitgemacht, bin ich auch ganz offen und ehrlich. So, also wir haben die Klebung gestaltet, weil wir haben ja gerade schon vielleicht festgestellt, wir verkleben ein Aluminium mit einem Kunststoff, die dehnen sich unterschiedlich aus, wir brauchen also eine Dickschichtklebung. Was das bedeutet, ist vermutlich einfach, dass der Kleber eben nicht hauchdünn, wie man es vielleicht zu Hause macht, wenn man zwei Teile aufeinander klebt, sondern eben dick aufeinander ist. Da wäre jetzt gleich noch die Frage, woher weiß ich denn wie dick? Also gibt es da wieder Datenblätter, wunderbar, wo ich das lese?
Ja, Punkt 1 gibt es Datenblätter, aber ich gebe dir einfach mal so eine Faustformel mit, wo wir sagen, die Minimumgrenze nach unten wären 2 mm. Die optimale Größe liegt zwischen 4 und 5 mm. Und je Größe dieser Ausdehnungskoeffizient ist, desto dicker muss diese Verklebung sein, weil wie beim Gummiband, wenn ich das ganz kurz fasse, zerreißt es und wenn ich es länger fasse, dann dehnt es. Es muss also etwas Futter, etwas Material haben und die Obergrenze wären bei uns 9 mm. Also ich möchte unter einem Zentimeter bleiben. Ja, also nach oben 9 mm, nach unten 2 sind die Grenzen. Optimal dazwischen liegt bei 4 und 5. Und deswegen sind zum Beispiel bei unserem MS5, unserem Kraftkleber, der genau für solche strukturellen Verklebungen geeignet ist, auch schon so eine V-Naht eingeschnitten in die Kartuschenspitze, die dann dazu führt, wenn du es im rechten Winkel fest aufsetzt und das Haut zeigt von dir weg, dann erzeugst du immer eine 8 mm hohe Kleberaube. Die ist 8 breit und 8 hoch und wenn du sie zusammendrückst, bleibt sie 8 breit und ist 4 hoch. Also die Düse ist immer das Doppelte auf die doppelte Höhe ausgeschnitten, wie nachher meine Klebedichte dicht Ding sein soll. Also je dicker ich die haben will, am Schluss, desto höher muss ich dieses Dreieck ausschneiden. Bei uns sind es auf 8 mm ausgeschnitten. Das heißt, wenn du es zusammenfügst, kommst du automatisch auf 4 mm und du brauchst keinen Abstandshalter, du brauchst das nicht. Du darfst nur einzig machen, wie ich es immer wieder mal so in YouTube-Filmen sehe oder anderen, wo dann nachher die Solaranlagen mit Backsteinen am besten beschwert wird und so richtig die Zeug draufkommt und so weiter und so fort. Das will ich alles nicht, weil dann geht es auf null, sondern ich möchte es einfach handfest andrücken und dann komme ich automatisch irgendwo bei 3-4 mm raus. Und das ist die optimale, für die meisten Verklebungen, die optimale Dicke, die ich wirklich brauche.
Ich bin gerade happy, dass ich das intuitiv und ich glaube mit viel Recherche auch so gemacht habe, weil ich weiß, dass meine Klebekartusche keinen Aufsatz hatte, der V-förmig ausgeschnitten war. Ich musste das selber machen. Habe damals nicht gewusst, warum ich es tue, aber jetzt weiß ich, jetzt fügt sich sozusagen das Bild zusammen. Also
deswegen machen wir das ja. Deswegen machen wir das ja, um einfach euch das leichter zu machen.
Ja, das ist smart.
Wir sagen, okay, wir arbeiten da davor und sagen, okay, alle Fehler, die wir für euch wegnehmen können, dass ihr sie erst gar nicht machen könnt, versuchen wir wegzunehmen. Und deswegen ist die so vorgefertigt, auch sowohl für meine Profis, wo ich sage, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Es ist eine optimale Dicke, es ist eine optimale Höhe. Und wenn du das richtig machst und sie immer im 90-Grad-Winkel fest aufsetzt, die Kartuschenspitze, dann sehen nachher deine Nähte aus wie vom Roboter gezogen. Die sind alle gleich hoch, immer gleich aussehend und du hast eigentlich sofort eine professionelle Fertigung eigentlich erreicht. Ja? Auch als jemand, der das erste Mal macht.
Ja, kann ich sagen, das ist sehr hilfreich. Ich erinnere mich noch, das war fürs erste Mal gar nicht so einfach, so eine Kleberaupe zu ziehen, dass es auch gleichmäßig ist. Das war tatsächlich gar nicht so einfach beim letzten Mal. Okay, jetzt haben wir die Klebung gestellt. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, wie dick. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, welchen Kleber brauchen wir?
Genau, das war jetzt genau die Thematik. Wir haben gesagt, wir bleiben weiter bei unserem Beispiel. Wir verkleben die starre Solaranlage. Das heißt, wir haben zwei Spoiler, auf dem nachher die Platte verschraubt wird und wir haben eine Kabeldurchführung und haben dann gesagt, gut, okay, dadurch, dass wir Vibrationen haben, brauchen wir eine elastische Verklebung. Der MS5 hat eine hohe Elastizität von immer noch 250-300%, das ist ausreichend und der hat eine hohe Anfangshaftung von 28 Kilo, also wäre das jetzt für den Fall der richtige Klebstoff und wir haben auch gesagt, wunderbar, die Klebstoffdicke kriegen wir über die Kartusche hin, also wäre das jetzt im Prinzip, sage ich mal, der Punkt 4 in dem Fall oder 5 eigentlich auch erledigt. Ja, also Klebung geplant, Werkstoffeigenschaften beachtet, Klebung gestaltet und den richtigen Klebstoff ausgewählt. Und ja, jetzt würden wir uns nochmal halt Gedanken über die Oberfläche machen. Aber
ich springe nochmal kurz vorab zum Kleber, weil ich könnte theoretisch, also einfach um es mal gesagt zu haben, auch dann für die Dachdurchführung, das sind ja nur so kleine Plastikboxen, könnte ich theoretisch auch einen weniger starken Kleber nehmen, was ja aber eigentlich Quatsch ist, weil dann habe ich zwei offene Kartuschen. Also wenn ich einen Kleber nehme, der etwas stärker ist, dann geht das ein bisschen vielleicht auf die Elastizität, da muss ich also gucken, aber ansonsten gilt halt gerade hier bei Solar eine Dachdurchführung und die Solaranlage selber, das kann ich beides mit demselben Kleber machen, da muss ich jetzt nicht zwei verschiedene nehmen, damit das quasi perfekt ist, weil dann habe ich halt, also für euch ist schön, ihr habt zwei Kartuschen verkauft, aber für den Kunden.
Nein, das ist okay. Wir raten das dann auch schon mit demselben zu machen, aber genau von den Anforderungen, das hat, da merke ich, dass du jetzt doch schon tief drin bist, weil du dir Gedanken gemacht hast, klar, für die Anforderungen der Kabeldurchführung habe ich andere Anforderungen als für das der Halter des Moduls. Das stimmt, da bräuchte ich eigentlich einen nicht so starken Klebstoff, aber ich, so mit so einem MS5, eine Kartusche, kommst du ungefähr so 3-3,5 Meter bei der 8 mm Kleberaupe. Also langt das für diese zwei Füße im Normalfall plus deine Kabeldurchführung. Und wenn du Glück hast, hast du noch eine Kleinigkeit übrig, dann kannst du noch deinen Mülleimer dran kleben, dann fällt er auch nicht runter und dann frisst dein Hund auch nicht den Müll.
Das war gerade nochmal ein guter Tipp. Also um das nochmal in Solaranlage-Optik zu sagen, also das heißt, wir kleben da mit der Menge, mit einer Kartusche, was Michael gerade gesagt hat, eben ein Solarpanel plus die Dachdurchführung. Das heißt, wenn ihr zwei Paneele draufkleben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dran denken, dass ihr unter Umständen zwei Kartuschen braucht, weil ihr mit einer eben hier nicht weiterkommt. Also das ist jetzt vielleicht noch für die Planung wieder wichtig. Wir müssen auch ein bisschen uns über die Menge Gedanken machen. Das war, glaube ich, nochmal ein sehr guter Punkt, weil je größer eure Solaranlage wird, desto mehr Kartuschen braucht ihr auch. Das vielleicht nochmal auch ganz, ganz wichtig. Und was ich hier schon im Kopf habe, ja, ich höre schon die Gedanken und die sind mir auch schon ganz oft begegnet. Viele denken jetzt, und das hast du auch die letzte Episode schon gesagt, aber ich möchte da nochmal drauf eingehen. Das hält doch nicht. Ich muss das doch schrauben. Wie kann denn der Kleber halten? Also ich höre das schon, wie Leute das denken. Und ich bin auch ganz offen, ich habe da auch am Anfang ein bisschen gezweifelt, ob das wirklich funktioniert und ob ich das nicht schrauben muss. Wie können wir die Leute mitnehmen und überzeugen?
Also ich nehme dir da nochmal die Angst. jetzt mal ein Beispiel zu nennen, jetzt bleiben wir doch mal einfach bei unserem Saarmodul oder wir gehen als zweites Beispiel, nämlich gern die Markise. Weil da ist das Geschrei meistens noch größer und da kommen dann so Aussagen, ihr seid mutig oder wirklich oder ihr traut euch sowas oder so Sachen. Jetzt bleiben wir doch einmal bei dem Solarmodul. Ich weiß jetzt nicht, wie breit im Prinzip, sage ich mal, diese Module sind. Gefühlt hätte ich gesagt, irgendwo was weiß ich. Machen wir es einfach zum Rechnen. Das sind 50 Zentimeter
ja.
Breit oder 60 Zentimeter. 60 Zentimeter.
60 ist realistisch,
weil
ja.
60 und 60 sind 1,20 Meter. Und dann haben wir die, was weiß ich, die sind nochmal 15 Zentimeter breit, also tief, sage ich mal, die Längsstellen. Machen wir es einfach, um einfacher nachher rechnen zu können. Also wir hätten jetzt 60 und 60 und 2 mal 15, das sind 30, sind 1,20 Meter und 30 sind 1,50 Meter Klebefläche, die wir als laufende, umlaufende Sachen haben. Das sind 150 Quadratzentimeter Klebefläche. Und 150 Quadratzentimeter Klebefläche mal 28 Kilo. Vielleicht hast du gerade einen Taschenrechner.
Habe ich, was
haben gesagt? Also 150 mal 28.
Das sind 4.200.
Okay.
Das heißt, wären 4,2 Tonnen,
die du jetzt da dranhängen könntest. So, und dann ist der Punkt, wo ich sage, okay, bleiben wir bei einer Sattanlage. Eine Sattanlage wiegt 25 Kilo. Ein Quadratzentimeter Klebefläche hält 28. Rein rechnerisch würde ein daumennagelgroßer Klebepunkt langen, um die Sattanlage zu halten. Rein rechnerisch gesehen, ne? Weil 28 Kilo, die hat nur 25 Kilo, also hält das Ganze. Nein, hält natürlich nicht, weil wir natürlich 1000 Belastungen haben, wie Bewegungen, Vibrationen, Schlagbelastung und so weiter. Aber wir dimensionieren mit der Klebetechnik die Werte so hoch, dass wir nie in den Grenzbereich kommen. Weil da wollen wir nicht hin. Wir wollen es einfach extremst überdosieren. Ja, und ich habe jetzt gerade letztens eine Markise ausgelegt. Wir waren auf der Abenteuer Southside und da war ein Schweizer da, der das diskutieren wollte mit mir. Und dann habe ich gesagt, guck mal, 4 Meter ist die Schiene lang, wie deine Markise auch. Dort kommen 5 Kleberauben drauf. Also sind das 2000, also 5 mal 400 sind das 2000 Quadratzentimeter Klebefläche. Jetzt hast du ja deinen Taschenrechner da, 2000 mal 28, ich glaube, das ist im 50-Tonnen-Bereich ungefähr.
56 Tonnen.
Ja, so und jetzt sage ich, guck mal, jetzt das kann ich an deiner Ding und jetzt wird es doch mal, deine Markise wird doch wohl das Ganze, ja, diese Halterung wird deine Markise halten, weil bei 50 Tonnen so schwer wird deine Markise nie werden. Und das ist die Thematik, die wir einfach haben.
Und diese Klebekraft finde ich wiederum in den Datenblättern der Kleber, ne?
Genau.
Okay. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja bei dem Solarmodul vielleicht auch das noch. Du bist jetzt davon ausgegangen, dass du das komplett rundum kleben, oder? Oder nur an den Stirnseiten?
Nee, ist es so ein Solarfuß, wo du das Solarmodul nachher reinschraubst, das starre Modul. Du hast ja so zwei Spoiler, wenn du so willst, so zwei, ja. Und jetzt wären die durchgehend, aber die gehen einmal über die Querseite. Ja, also so breit wie dein Modul ist, nicht wie längs,
genau,
sondern
genau.
Die Breite ungefähr 60 Zentimeter. Und dann ist das ja ein Rechteck, wenn du so willst. Du hast zwei Längsseiten bei den Spoiler und zwei kurze Seiten. Und jetzt haben wir es ein bisschen aufgerundet einfach. Ich weiß nicht, ob die nur vielleicht nur 5 Zentimeter oder 10 Zentimeter sind. Na, also das.
Ich will das nur, weil wir ja hier nur sprechen, ich will das immer nochmal versuchen, in Bildern und so weiter auch klar zu machen. Also man, für alle, die noch nie eine Solaranlage geklebt haben, sind wahrscheinlich viele, man hat da sogenannte Spoiler, das sind so Kunststoffteile, in die wird dieses Solarmodul quasi eingeschraubt wiederum und die werden dann eben aufs Dach geklebt und die haben eben genau den Vorteil, dass sie eine relativ große Klebefläche haben und die sind eben an den Stirnseiten, also an den schmaleren Seiten des Solarmoduls verbaut und dann gibt es welche, da kann ich eben auch zwei Module miteinander verbinden. Es gibt auch manchmal so kleine Eckverbinder, da müsst ihr dann halt gucken, die haben dann eine kleinere Klebefläche, da müsst ihr dann ein bisschen rechnen und einfach schauen, ob das trotzdem passen kann. Deswegen finde ich generell eigentlich immer diese Spoiler sinnvoll, weil die halt wirklich viel Klebefläche mit sich bringen. Die leiten halt auch den Wind besser drüber, wenn er sie entsprechend aufklebt.
Ja,
und
geräuschtechnisch.
Sind eigentlich halt genau der schlauere Weg letzten Endes. Ne? Damit habt ihr noch so ein bisschen Solarklebeinformationen mitgenommen.
Genau, also die Windgeräusche werden wesentlich weniger durch die Spoiler.
Ja.
Und es gibt jetzt auch schon Hersteller, die Spoiler fest mit den Solarmodulen verbunden haben. Da brauchst du nicht mal Schrauben, sondern die sind schon fest an dem Teil dran. Und da ist die Verkabelung auch schon alles dran. Also von der Seite her wird das immer eleganter. Ich habe es jetzt gerade bei Ten Hag, haben wir Klebetests gemacht. Die haben komplette Sachen. Da musst du nachher nur noch das komplette Modul einmal ein bisschen kleben, draufsetzen. Und das ist voll verkabelt. Und die Durchführung ist auch, eigentlich auch schon dran. Das heißt, du musst nur einfach einmal zwei kleine Löchlein für die Kabel bohren und ansonsten ist es irre vorinstalliert und extremst easy zum Verarbeiten. Also da war ich jetzt auch positivst überrascht, wie viel die Hersteller von solchen Modulen sich heute schon Gedanken machen und einfach mitdenken und sagen, hey, guck mal, wir bereiten das alles vor und es ist nur noch drauf machen und fertig.
Ja, das ist natürlich wirklich einfach. Und für alle, die jetzt denken, ha, warum klebe ich denn das Modul nicht einfach direkt drauf, nehmen wir, also zum einen mit den normalen Modulen würde ich das nicht machen, weil dann klebt ihr quasi auf eine sehr empfindliche Oberfläche, die da unten dran ist. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sich Fahrzeuge, dass sie vibrieren, dass sie sich bewegen, gegeneinander bewegen, sich auch verschränken, je nachdem, wie ihr mal fahrt. Und das kann zu einem Bruch führen. Und noch viel wichtiger, Solarmodule müssen oder sollten unterlüftet werden, weil sie einfach kühler sind. Und je kühler sie sind, desto mehr Strom können sie produzieren. Und deswegen macht man das im Allgemeinen nicht auf dem Dach. Es gibt zwar so flache Module zum Aufkleben, aber ich würde ehrlich gesagt immer mit einer Hinterlüftung arbeiten, weil das einfach effizienter ist. Gerade wenn ihr nicht so viel Dachfläche habt. Und das ist ja bei vielen Campingfahrzeugen ein Thema. Vielleicht das auch noch so als Gedanke, auch wenn es ein bisschen weg vom Kleben ist.
So, also wie gesagt, von der Grundidee her, lassen Sie es, da ergänzt sich deins, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn ich diese flexiblen Solarmodule nehme, muss ich mir halt wirklich Gedanken machen, wie kriege ich die Temperatur weg. Das heißt, wenn ich ein Fahrzeug habe, was ein Kunststoffdach hat, wie GFK oder andere, ist es halt immer problematisch. Wenn ich jetzt einen Kastenwagen hätte mit einem Metalldach, da ist es wieder einfach, das Metall führt mir die Wärme theoretisch in ein flexibles Modul weg. Aber ich sollte, bin ich vollkommen bei dir, mir Gedanken machen, muss es wirklich ein flexibles Modul sein? Da lasse ich wirklich auch nur die Höhen Vorteile gänzen, wenn ich sage, okay, mit dem anderen passe ich nicht mehr in die Garage, dann kann ich das verstehen. Aber ansonsten bin ich auch der absolute Freund von den starren, hinterlüfteten Modulen, weil meine Erfahrung festgestellt hat, wenn von diesen beiden Alternativen eins kaputt geht, gehen eher die flexiblen kaputt als die starren. Und du kriegst sie auch nachher, wie gesagt, leichter, wie gesagt, demontiert. Und von der Seite bin ich auch wie bei dir, bei den starren Modulen und auch bei den Spoilern, weil die Spoiler einfach halt die Geräuschdämmung auch wegnehmen, dann pfeift es nicht auf dem Dach ab einer gewissen Geschwindigkeit. Und von der Seite ist das für mich auch so die Lösung oder Wahl Nummer eins, auch wenn ich mit Mosaikmodulen ja ansonsten nichts zu tun habe, außer dass wir sie verkleben.
Wie leiten denn eigentlich eure Kleber Temperaturen? Also tun sie das überhaupt? Isolieren sie eher?
Also die sind eher im Prinzip, sage ich mal, ein bisschen isolierend. Ja, es gibt elektrisch und auch andere leitfähige Klebstoffe. Unsere sind im Prinzip, sag ich mal, eher im isolierenden Bereich angesetzt, was natürlich auch den Vorteil hat. Aber das wird jetzt ein bisschen chemisch, sage ich mal, haben wir irgendwann mal in der siebten Klasse gehabt, so Anode, Kathode und Opferung des Metalles und diese Bereiche, die wir da haben. Und das ist für mich so der Klassiker, wenn so Leute zu mir kommen und sagen, boah, ich habe Alufraß auf der Fläche. Und dann ist der erste Tipp von mir, wo ich sage, da hast du einen Wasserschaden drunter. Und dann gucken wir dich auch wieder an, sagen, wie kommst du denn auf die Idee? Sag ich, na, ist ganz klar, wir haben irgendwo eine Schraube im Innenbereich, du hast eine Alu-Außenwand Und wenn da kein Wasser dazwischen ist und dass beide Sachen keinen direkten Kontakt miteinander haben, dann würde da nichts passieren. In dem Moment, wo du Wasser dahinter hast, haben wir ein leitendes Medium und dann opfert sich das edlere Metall. Das haben wir, wie gesagt, in der Schule ja gelernt, die spannungsfreie Metalle. Und deswegen hast du dann irgendwo ein Alufraß irgendwo drauf. Und das, wenn ich da einen Klebstoff dazwischen habe, passiert das Ganze halt auch nicht, weil der würde genau da isolierend wirken zwischen diesen beiden Metallen.
Ich meinte vor allen Dingen aber auch die Temperaturleitfähigkeit, weil du ja gerade gesagt hast, wenn ich ein Metalldach habe, dann leitet mir das ein bisschen die Wärme weg. Aber es wird ja voraussetzen, dass der Kleber, der dazwischen ist, auch die Temperatur leitet, oder?
Ja gut, die flexiblen Solarmodule sind ja relativ nah dran. Da passiert das schon nicht über den Klebstoff, sondern passiert einfach über die Fläche.
Okay.
Dass die einfach dann das Metall erwärmen und das Metall es nach außen abgibt.
Gut. Dann machen wir weiter. Wir haben jetzt einen Klebstoff ausgewählt. Jetzt müssen wir uns mit unserer Oberfläche beschäftigen. Wir kleben ja am besten direkt auf den Lack, oder?
Mhm.
Und kann ich auf jeden Lack kleben?
Im Normalfall schon. Also wie gesagt, es ist ja auch nicht nur der Lack. Es kann Metall sein, das kann Alu sein, das kann GFK sein, das kann theoretisch Holz sein. Also du kannst auf 1000 verschiedenen Oberflächen kleben. Und zwar eigentlich relativ problemlos. Und wenn ich Probleme habe oder wo ich etwas sorgsamer gucken muss, sind eigentlich immer die Kunststoffe. Und das hat man in der ersten Folge ja schon. Die haben in der Regel eine niedrige Oberflächenspannung und dementsprechend ziehen sie die Klebstoffe nicht so gut an. Und dementsprechend muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Um eine Hausnummer zu nennen, Kunststoffe liegen in der Oberflächenspannung irgendwo zwischen 45 bis 70, dann sind sie einigermaßen gut verklebbar. Alles, was unter 40 ist mit der Oberflächenspannung, dann sind wir bei Teflon, Silikonen, PE, PP. Das sind Stoffe, die in der Regel schlecht oder gar nicht zu verkleben sind. Dann kommen viele Kunststoffe, die, wie gesagt, zwischen 40 und 70 liegen. Die sind eigentlich in der Regel okay verklebbar. Wenn ich jetzt aber vergleichen würde, Aluminium hätte eine Oberflächenspannung von 1500 und Stahl von 2500. Also wenn du mich jetzt bei deinem Projekt fragst, was würde ich nehmen? Ein Kunststoff oder ein Aluminium-Spoiler? Was wäre jetzt deine Entscheidung heute?
Aluminium.
Aluminium-Spoiler, ganz klar. Ne? Also ich würde dann sagen, okay, ich nehme Aluminium-Spoiler, weil er halt besser verklebbar ist. Aber generell können wir fast alle Oberflächen miteinander verkleben.
Dann müssen wir aber auch immer ein bisschen uns darauf verlassen oder nachgucken, dass der Hersteller des Kunststoff-Spoilers auch schlau genug war, vielleicht einen Kunststoff zu nehmen, der eben gut verklebbar ist. Und wenn es wirklich das Billigste vom Billigsten ist, hat er sich vielleicht darüber gar keine Gedanken gemacht. Also es wird mir gerade so bewusst, da sollten wir dann auch nochmal drauf achten, wenn wir schon nicht den Metallspoiler nehmen.
Mhm.
Mhm. Okay.
Also wie gesagt, aber das Problem ist, es werden mehr Mischgranulate von der Seite her. Oftmals weiß der Hersteller auch gar nicht mehr, was er verarbeitet, weil er einfach aus der Großindustrie nur noch gemischte Granulate kriegt. Und das wird jetzt noch interessanter, weil wir haben ja Green Ecological Deal, den im Prinzip die Frau von der Leyen gerade mit der EU durchsetzt. Und es wird noch spannender, weil in ganz naher Zukunft bis 2030 müssen diese Spoiler oder andere Kunststoffabteile Sachen bis zu 30% oder 40% mit recyceltem Material hergestellt werden. Und dann wird das ganz spannend, weil dann weiß man noch viel weniger, was dort in diesen Sachen drin sein wird. Und das gilt auch für importierte Spoiler.
Und da merkt man auch ein bisschen, warum auch aber so eine Gesetzgebung gar nicht mal so einfach ist, weil es natürlich genau so eine Sachen gibt, die da auch immer wieder reinfunken. Manchmal guckt man drauf, manchmal auch nicht. Und das ist ja jetzt nur wahrscheinlich eins der Themen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich ist das Verkleben von Kunststoffteilen halt auch wirklich nur eine Randbedingung für die Produktion von Kunststoffen. Aber da sehen wir mal, wie eben Entscheidungen an ganz anderen Ecken, die wir gar nicht vorhersehen oder wir Laien nicht vorhersehen, auch wieder eine Auswirkung haben. Hätte ich auch nie drüber nachgedacht.
Deswegen, das sind so Themen, die wir dann im Industrieverband haben, wo wir genau so sagen, okay, wir wissen, das kommt auf uns zu. Das ist der Grund, warum wir seit ungefähr 4-5 Jahren Förderer des Kunststoffinstituts in Lüdenscheid sind, die Kunststoffforschung machen, um genau solche Effekte mitzubekommen, zu gucken, an was forschen die und so weiter und so fort. Also ein Highlight, das wir bei dem letzten Meeting mit denen hatten, war die Firma Golden Toast, die vielleicht der eine oder andere aus dem Supermarkt kennt, also die Toastbrot herstellen, die macht das viel mit Sonnenblumenkernen. Diese Kerne haben die früher den Bauern gegeben, dann wurden die untergegraben auf dem Feld und als Düngemittel eigentlich benutzt. Und jetzt haben die mit dem Kunststoffinstitut ein Produkt entwickelt, dass man ein Spritzgussteil draus machen kann. Das heißt, eigentlich reden wir davon, dass du eine Stoßstange produzieren kannst, die du nachher auf den Komposthaufen werfen kannst. ist ein ganz interessantes Thema, macht das natürlich für uns Klebstoffhersteller auch relativ spannend, weil wir uns natürlich bis vor ein, zwei Jahren noch nie Gedanken gemacht haben, wie verkleben wir Sonnenblumenkerne. Aber das sind jetzt Dinge, die kommen auf uns zu und deswegen machen wir genau solche Initiativen, wo wir sagen, okay, wir müssen heute uns schon Gedanken machen, wo das in 3, 4, 5 Jahren hingeht, weil das natürlich uns beeinflusst und auch logischerweise irgendwann auch euch als Endkunden beeinflusst. Und wir wollen natürlich, wenn das auf den Markt kommt oder das durchgesetzt wird, eigentlich am besten schon Lösungen für euch haben und sagen, guck mal, wir haben das auf der Uhr gehabt, wir haben uns da Gedanken drüber gemacht und das Produkt A, B oder C löst dieses Problem.
Okay. Ja, jetzt ist mir vorhin auch gerade bewusst geworden, warum so viele damals in meiner Recherche, ich erinnere mich noch dran, eben auch gerne auf Alu-Teil, also auf Alu-Schienen zurückgegriffen haben. Also viele haben sich auch, haben nicht die Spoiler gekauft, zum Teil aus Kostengründen, weil die waren damals extrem teuer in Relation. Also zwei Spoiler haben fast so viel gekostet wie ein Solarmodul. Und viele haben dann, sind dann auf Metall gegangen, zum Teil aus Kostengründen, aber ich erinnere mich auch zum Teil aus Klebegründen. Und jetzt habe ich gerade verstanden, warum. Auch sehr interessant. Okay, jetzt haben wir unsere Oberfläche unter Umständen behandelt. Wir haben geguckt, wir haben gereinigt. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir letzte Episode auch schon einiges zu gesagt. Du hast auch ein bisschen gesagt, wie man idealerweise wischt, dass du ein schönes Bild verwendet. Solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, wenn ihr das verpasst habt. Und jetzt klebe ich, bringe also jetzt so, wie ich das geplant habe, den Klebstoff, den ich auserkoren habe, in der Menge, wie ich es für richtig rausgesucht habe, auf, bring das dann handfest an, also drück das handfest fest und lass es dann einfach aushärten. Dann gucke ich wahrscheinlich wieder ins Datenblatt, wie lange muss der unter welchen Umständen aushärten. Auch da ist ja wieder so ein Thema, Wohnmobil draußen stehen, Solaranlage kleben und es fängt an mit Regnen. Ist das generell ein Problem oder wirkt sich das nur auf die Dauer der Aushärtung aus, zum Beispiel?
Okay. Sebastian, dann lass uns mal nochmal ganz kurz da in den Prozess gehen, weil eins haben wir in dem Moment jetzt übersprungen und zwar das Wort heißt Fertigung vorbereiten. Das heißt aber, das passt jetzt auch wunderbar zusammen. Das heißt, ich gucke erst einmal, habe ich einen am besten hellen, durchlüfteten Raum und ich hätte gerne natürlich am liebsten eine Temperatur von mindestens plus 10 Grad, optimal 15 bis 25 Grad. Und genauso gern brauche ich bei vielen unserer Klebesysteme und auch bei unseren Wettbewerbern, das meiste sind feuchtigkeitshärtende Systeme, eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 30%, optimal 40-60%. Das heißt, erst einmal gucke ich, habe ich diese ganzen Sachen auch. Aber das schließt sich der Kreis eigentlich so schön, weil wenn ich das habe und dann muss ich einfach sicherstellen, dass auch natürlich während der ganzen Aushärtung, und das kann bis zu 72 Stunden dauern, diese Bedingungen vorherrschen habe. Also das Schwierige ist gerade so im Frühjahr, wenn du dann sagst, boah, ich mache das draußen, heute Mittag waren es 15, 20 Grad oder 15 Grad und dann wird es aber trotzdem nochmal nachts, was weiß ich, so rund um Ostern doch mal sehr kalt, wo es dann auch mal 5 Grad oder 0 Grad oder sowas wird. Wo ich sage, okay, das stört alles meinem Klebstoff bei der Aushärtung, weil der natürlich einfach schon gestresst ist durch die Temperatur- und Ausdehnungskoeffizienten, die wir da haben. Das heißt, er hat einfach wahrscheinlich beim Aushärten schon lauter kleine Mikrorisse drin und so weiter und so fort. Deswegen muss ich einfach gucken, dass ich möglichst diese Temperaturen konstant halte, dass ich die Luftfeuchtigkeit konstant halte. Beruhigen kann ich dich mit dem Thema Regen, wenn dich die Haus gebildet hat, so nach 10 Minuten, Viertelstunde, stört, sei denn das ist jetzt das starke Gewitter, wo halt wirklich es so stark ist, dass es alles wegdrückt, wegschwemmt etc. Wenn es aber normaler Regen ist, stört es die Aushärtung eigentlich nicht mehr. Ja, der Klebstoff härtet mit Feuchtigkeit aus, der hat also auch gar kein Problem damit, dass da ein bisschen Wasser drankommt oder draufkommt und das wissen auch die wenigsten, unsere MS-Polymere kleben sogar unter Wasser. Also es gibt Bilder von Kunden, die dann ihren Pool einfach geflickt haben mit einem weiteren Flicken, den sie drüber von innen drüber geklebt haben unter Wasser. Also das funktioniert, funktioniert stressfrei, das geht, das kriegen wir hin, ja. Aber die Temperatur zum Beispiel oder zu wenig Feuchtigkeit, das wären jetzt Dinge, die nicht so gemocht sind.
Trockener Sommer. Ja. Und ganz wichtig, denkt auch dran, dass Sonneneinstrahlung direkt da auf eure Klebefläche natürlich Temperaturen deutlich nach oben schießen lassen.
Genau.
Und ja.
So ein schattiges Plätzchen, glaube ich, ja, mal auch gerade im Sommer. Ich meine, wer will denn bei 30, 35 Grad in der Sonne irgendwas montieren? Da gehst du ja selbst kaputt. Da glühen dir ja die Finger auf dem Dach oder so. Also von der Seite her. Mein Prof hat immer gesagt, bei solchen Sachen, hat einen Kürzel für genannt. Aber das Kürzel kriege ich gerade nicht zusammen. Aber der Kern der Aussage war immer, das Allerwichtigste bei diesen ganzen Checklisten und Prozessen und so weiter ist, benutzt den gesunden Menschenverstand. Ja, er sagt einfach, denkt einfach 2 Sekunden drüber nach, benutzt einen gesunden Menschenverstand, macht das jetzt gerade Sinn, was ich da vorhabe, oder ist es vielleicht eine blöde Idee? Und das ist einfach so, wie gesagt, einfach kurz drüber nachdenken und sagen, okay, passt das oder passt das nicht? Und in dem Moment, wo ich mir die Finger verglühe, auf dem Dach oben, weil es zu heiß ist, dann ist es meinem Klebstoff auch zu heiß.
Da kann ich noch einen Tipp mitgeben, sucht euch ansonsten noch einen zweiten Menschen und diskutiert das kurz, weil manchmal so ein zweites Gehirn guckt nochmal anders drauf. Man selber ist manchmal dann so ein bisschen eingefahren an der einen oder anderen Stelle, weil man ja einen Plan schon hat und da hilft manchmal einfach so, mein Entwickler nennt das immer Rubber Ducking, also das heißt, man spricht einfach über irgendwas und dabei fallen einem dann Dinge auf und da hilft halt so ein zweiter Mensch einfach ungemein bei diesem Prozess. Also das kann ich euch als Tipp noch mitgeben.
Das stimmt. Wenn du dem anderen das erklärst und er versteht es sofort, dann weißt du, okay, das habe ich wahrscheinlich richtig gemacht.
Ja, oder er sagt, bist du doof, das kannst du doch nicht so machen, dann weißt du auch, da denkst du nochmal drüber nach. Aber manchmal gelingt einem das selber nicht und da ist wirklich mein Tipp, nehmt euch einen zweiten Menschen dazu, das hilft auf jeden Fall. Ja. Okay, ich spicke wieder auf den Prozess, das heißt...
Aber du hast es gut gemacht, du hast es sauber aufgetragen, wir haben geguckt und wichtig ist, wir müssen einfach während der Aushärtungszeit und ich möchte auch ein normales Fahrzeug in der Regel die nächsten 24 Stunden nicht bewegt haben, danach könnt ihr es bewegen, aber die Endfestigkeit wird erreicht ungefähr nach 48 bis 72 Stunden, das heißt auch nicht in die Waschanlage fahren vor 72 Stunden. Ja, ganz, ganz wichtig, wenn du dann sagst, oh, ich habe hier ein paar Fettfinger noch oben auf dem Dach und ein paar Reste und ein paar das, ein paar jenes. Ich fahre jetzt in meinen Kastenwagen durch die Waschanlage etc. Mit den großen Mobilen geht es ähnlich, aber auch ich möchte auch nicht mit der Bürste groß gewaschen haben danach, sondern warte da einfach mal mindestens 72 Stunden, bevor die Kiste dann einfach irgendwo mit irgendeinem Hochdruckreiniger oder einer Bürste oder irgendwas anderem sauber macht, dass es ausgetrocknet ist.
Okay, guter Tipp. Ja, und am besten stehen lassen, dann geht er auf Nummer sicher.
Genau.
So, danach hängen wir ein Seil ran und ziehen richtig? Oder wie testen wir jetzt, ob das alles geklappt hat, was wir da gemacht haben?
Das ist eine super Frage. Mega. Diese Diskussion habe ich teilweise mit meinen Händlern. Und da gibt es dann oft, dass die Kunden sagen, boah, ich habe das ja gesehen, wenn sie das heute Mittag kleben und dann kann ich morgen früher wegfahren aus der Werkstatt. Ja, das ist so ganz bei der Klassiker. Insbesondere, wenn dann teilweise die Leute versuchen, noch ein bisschen in der Werkstatt zu schlafen oder so Sachen. Dass sie dann schnell weg wollen. Und meinen Händlern gebe ich dann immer einen Tipp und sage, guck mal hier, wenn du irgendwo zwei ähnliche Teile hast von ähnlichen Materialien, dann kleb die auch mal zusammen und dann lass die einfach da liegen. Und wenn der Kunde am nächsten Tag sagt, nach nicht mal 12, 15 Stunden, er will nach Hause fahren, sage ich, dann nimmst du diese zwei Teile und lässt den Kunden diese zwei Teile auseinanderreißen. Ja? Braucht er vielleicht manchmal ein bisschen Schraubenzieher schon, so er ein bisschen angezogen hat. Aber er wird dann feststellen, dass die Verklebung oder der Klebstoff in der Mitte wirklich noch wie beim, ich sag mal, vergleich das mit diesem Nachtisch, dieser Lava-Cake, ja, dieser Schokokuchen mit dem flüssigen Kern. So ähnlich sieht uns Verklebung nach 12 Stunden auch aus. Außen ist ein bisschen Haut drumherum und damit ist das Ganze noch flüssig. Und deswegen kann er auch noch keine volle Kraft übertragen. Und jetzt kann ich natürlich genau nach 12, 24, 48 Stunden prüfen, indem ich diese Klebung zerstöre, kann ich sehen, wie weit der Klebstoff auf meinem Dach auch ausgehärtet ist. Ja, das ist so eine Kontrollfunktion, weil das ist auch da der Nachteil beim Kleben. Wenn ich eine Schraube mache, kann ich das natürlich kontrollieren. Dann nehme ich so einen Drehmomentschlüssel und dann kann ich kontrollieren, ist die Schraube fest angezogen. Ja, bei einer Schweißnaht könnte ich theoretisch Ultraschall oder Röntgen machen, da kann ich kontrollieren, ob die Schweißnaht richtig ist. Beim Kleben geht es nicht. Beim Kleben muss ich im Prinzip, sage ich mal, die Klebung zerstören, um festzustellen, ob sie richtig ist. Und dann nutzt mir es nichts mehr, weil ich nicht weiß, ob die nächste genauso funktioniert wie die erste, die ich gemacht habe. Also bin ich wieder da vorne. Und das ist auch der witzigerweise, weil der, bei der letzten Folge haben wir über das Thema Klebenorm gesprochen und so weiter. Das ist zum Beispiel auch, was die DIN-Norm sagt, die ISO-Zertifizierung, die 9001 als Qualitätssicherung. Die sagt, dadurch, es gibt Möglichkeiten, entweder kannst du deine Arbeit überprüfen, dann ist es okay, dann machst du dann Arbeit und prüfst als Qualität. Und in dem Moment, wo du das nicht überprüfen kannst, dann ist dieses Ding, diese Herstellung ein spezieller Prozess. Und dann heißt die, sagt die Norm eigentlich was ganz Witziges, wenn du nicht prüfen kannst, ob du Fehler gemacht hast oder nicht, dann mach einfach keine Fehler. Ja, das ist relativ einfach. Die sagen, okay, du musst einfach die Produktion oder die Herstellung so gut herstellen und so gut machen und auch die Leute dementsprechend ausbilden, dass sie einfach keine Fehler machen. Und dasselbe trifft dann logischerweise für dich als Laie auch zu. Mach einfach keinen Fehler.
Okay, und ja, also das heißt, geh halt die Checklisten, die es dafür gibt, einfach alle Punkt für Punkt ganz genau durch, lesen, verstehen, durchführen. Und ja, okay, verstehe ich.
Das war's schon eigentlich. Wir sind eigentlich durch.
Ja, gut,
Dann sind wir bei
schön.
unserem fertigen Produkt.
Das war einfach. Also komplizierter, als ich anfangs dachte und es beim letzten Mal war. Also nicht komplizierter, aber umfangreicher, so ist es richtig. Weil ich müsste beim nächsten Mal ein bisschen mehr Dinge noch quasi beachten und mir überlegen vorab. Also ich habe tatsächlich erst den Kleber gekauft und dann die anderen Sachen gemacht. Ich hatte natürlich schon recherchiert. Und also so ganz so ist es nicht. Es haben natürlich andere die Denkarbeit schon im Vorfeld gemacht, aber ne, es war jetzt, also nur ein Stück weit auch Glück dabei, dass alles so gepasst hat. Man muss auch dazu sagen, hätte auch alles natürlich anders gehen können, je nachdem, welche Quelle ich gehabt hätte, mit der ich recherchiert hätte. Hätte es auch schlechter werden können. Von daher, ich habe Glück gehabt, aber Glück ist nicht immer so das Beste, um sich drauf zu verlassen. Das ist manchmal auch nicht da.
Aber wie du
Okay.
siehst, eigentlich haben wir uns jetzt nicht mal eine halbe Stunde, würde ich sagen, weil wir haben ja auch ein bisschen gefachsimpelt drumherum,
Ja.
nicht mal eine halbe Stunde mit dem Projekt beschäftigt, von der Idee bis zum Produkt und haben eigentlich alle Schwierigkeiten erkannt und eigentlich auch ausschließen können, ohne dass es ein großes Problem für uns oder für dich gewesen wäre, auch wenn du dir einfach diese halbe Stunde Gedanken gemacht hast. Und ich denke halt einfach, diese halbe Stunde Gedanken machen und das Thema Glück können wir halt jetzt ja ausschließen. Ja, also in dem Moment, wo du bei uns auf der Homepage gibt es eine Dekalin-Akademie, wo ich viel recherchieren kann. Es gibt immer wieder, wie gesagt, das Buch, wo alles drinsteht, was ich wissen muss. Und das Wissen von dem Buch ist so gut, dass du die erste Stufe der Klebenorm überstehen würdest. Also da brauchst du sonst eine Woche beim IFAM-Institut. Das kostet 2.500 €. Das ist auch der Wert des Buches mal. Und sieb, sag mal, wenn du da die Sachen nachguckst, dann hast du genau diese Recherchen. Und das war auch mein Problem, warum ich mich vor 2 Jahren entschlossen habe, das Buch zu schreiben, weil ich nachher geguckt habe und habe ähnlich wie du als Profi einfach mal drauf geguckt und habe natürlich viele diese Dinge aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ja, und einfach gesagt, dass, okay, nee, kannst du machen, aber es geht besser. Oder teilweise, nee, besser nicht, weil das geht schief, so wie du das machst. Und das ist ja ganz klar. Und ich finde es halt immer auch auf der einen Seite mega toll, dass dann irgendwelche Leute, die das zum ersten Mal machen, so das junge Pärchen, die ihren VW-Bus ausgebaut haben, das ist so der Klassiker während der Corona-Zeit gewesen oder den alten Ford Transit oder so Sachen, und dann gesagt haben, ach, guck mal, und so geht das und haben einfach drauf losgearbeitet. Und dann sagst du nachher, ja, okay, hat natürlich noch Luft nach oben oder teilweise sogar ganz falsch. Und das war der Punkt, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, ich muss einfach mal Wissen in ein Buch zusammenschreiben, wo du nachher weißt, das ist alles richtig, es sind keine Fake News in dem Buch enthalten und alles, was da drin steht, wenn du es genau nach dieser Checkliste machst, führt auf jeden Fall zum Erfolg.
Und das gab es alles damals noch nicht. Es gab zwar jede Menge Meinung und auch Wissen im Netz, an ganz vielen Stellen verstreut. Es gab keine Akademie bei euch, es gab das Buch nicht. Ich kannte euch auch damals noch nicht, muss ich auch ganz offen gestehen. Und ich habe auch wochenlang zum Thema Solaranlage recherchiert. Also ich habe nicht einfach mal losgelegt, sondern ich habe wirklich Wochen gesessen, habe mir alles an Wissen angeeignet. So ein bisschen meine Eigenschaft. Wenn ich was machen will, mache ich es, also versuche ich es richtig zu machen. Ich glaube, deswegen ist es auch recht gut geworden, ja. Aber ich habe wirklich lange gesessen, habe mir die Sachen angeguckt, habe ganz viele verschiedene Blickwinkel mir reingeholt, habe dann geguckt, was klingt eher wie Meinung und was klingt eher wie Fakt und was ist wohl richtig. Und bin dann sozusagen zu dem ganzen Punkt gekommen, habe dann meinen Kleber gekauft, habe dann meine Prozesse gemacht. Also das Buch hätte mir sehr viel Arbeit erspart, aber also vielleicht das auch noch dazu. Ich habe nicht einfach, bin nicht einfach losgegangen, habe was aufgeklebt, sondern da ist viel Recherche bei mir vorausgegangen. Und das war dann auch der Grund, warum ich das Ganze noch aufgeschrieben habe, weil ich mir dachte, okay, wenn jetzt der Nächste kommt und dem kann ich ersparen, dass er irgendwie wochenlang recherchiert und habe dann quasi meinen ganzen Prozess mit allen einzelnen Schritten dokumentiert. Das kann ich jetzt dann mit dem Wissen aus deinem Buch auch nochmal gegenchecken. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen detaillierter beschreiben. Aber was ich sagen kann, tatsächlich ist Kleben kein Hexenwerk. Es war für mich viel Aufwand. Mit dem Buch, glaube ich, wenn man das durchliest, das ist natürlich ein bisschen Zeit, die man investiert, aber ist es aus meiner Sicht, wenn ich nicht zwei absolut linke Hände habe und irgendwie einen Schraubenzieher gerade halten kann und so ein bisschen Basics schon mal gemacht habe, ist es, glaube ich, möglich und machbar, auch eine Solaranlage auf dem Wohnmobil zu kleben und so,
Ja,
dass die auch hält.
Also Kleben ist zumindest mal leichter als Schweißen. Ja, deswegen brauche ich ja bei den Profis einen Schweißschein, der auch über eine ganze Woche Ausbildung etc. geht, bevor ich irgendein Schweißgerät anfassen darf, gerade wenn es um strukturelle Schweißen geht. Kleben geht, ist der Vor- und Nachteil. Kleben kann jeder, weil das haben wir irgendwo im Kindergarten schon gelernt in dem Bereich. Und jetzt muss ich einfach nur noch ein paar Dinge richtig machen.
Ja, und genau, das war jetzt der erste Teil der Episode. Haben wir eigentlich, wir haben am Anfang gar nicht angeteased, dass es ein Gewinnspiel gibt, ne? Das wollte ich eigentlich machen und ich habe es vor lauter Klebebegeisterung völlig vergessen. Anyway, alle, die jetzt, also die uns jetzt hier so lange zugehört haben, es gibt gleich noch ein Gewinnspiel. Am Ende der Episode verlosen wir 3 Klebesets von Michael, die er zusammengestellt hat. Und ihr müsst, wie beim letzten Mal, eine Frage beantworten. Bleibt bis zum Schluss dran, dann geben wir euch das nochmal mit. Aber jetzt haben wir so ein bisschen so mal einen Klebeprozess durchgegangen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, auf was ich da alles achten muss. Jetzt würde ich nochmal so ein bisschen also reingucken wollen. Was sind denn so die typischen Sachen, wo ihr vielleicht auch wisst, dass da viele Kunden das gerne selber machen? Das können wir natürlich so ein bisschen Richtung Camping uns anschauen, Campingfahrzeuge. Hast du da Ideen, was viele oder wie viele, auf welche Art und Weise die Kunden, die ihr habt, das einsetzen und was sie so reparieren an ihren gerade Campingfahrzeugen?
Gut, also das ist unterschiedlichst, je nachdem, welche Zielgruppe du auch gerade anguckst. Das ist im Prinzip, sage ich mal, ja, also ich sage jetzt mal, ohne dass es jetzt gleich mir negativ ausgelegt wird und so, das ist so Liesje Müller, das ist so derjenige, der normal, was weiß ich, in irgendwo zwischen 20 und 50 ist und sich sein Reisemobil gekauft hat, entweder neu oder gebraucht. Und dann fängt es mit so Kleinigkeiten an. Also ich kann das jetzt also aus meiner Geschichte erzählen, als wir das Wohnmobil vor weit über 10 Jahren angeschafft haben, dann kamen meine Mädels so nach dem Motto, boah, hier fehlt irgendwo so noch ein Haken. Also hier könnte man nochmal einen Haken machen für ein Handtuch oder für irgendwas anderes im Bad oder in der Küche oder das und jenes. Also das war die erste Aktion. Und dann kam irgendwann nach der Mutter, naja, aber hier gibt es ja gar keinen Spiegel, in dem man sich ganz sehen kann. Also haben wir dann 2 große Spiegel aufgeklebt auf die Toilettentür, wenn du die zumachst, dass du dich einmal im Gesamt sehen kannst. Und dann würden wir uns gerne nochmal sehen, bevor wir das Wohnmobil lassen mit dem Spiegel. Also kam da ein Spiegel hin, dann irgendwann ein halbes Jahr später war dann die erste Winteraktion, wo es hieß, boah, was machen wir denn eigentlich mit den Winterjacken? Können wir nicht da oben auch so eine Leiste aufkleben, wo wir die Winterjacken hinmachen können oder schrauben? Dann irgendwann kam der Wunsch, nach dem Motto, wie sieht es denn mit DVB-T aus, weil hier die Sattanlage nicht funktioniert hat. Dann hat es noch ein Jahr oder 2 gedauert, dann kam halt immer mehr das Thema, können wir nicht so einen Internetrouter am Fahrzeug noch ergänzen, dass wir dann auch da, wenn wir irgendwo sind, mal arbeiten können mit dem Laptop und dass wir da eine bessere Verbindung haben. So fängt es bei ganz, 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 ganz vielen an. Und es gibt natürlich auch welche, so jetzt sage ich mal wie Nele oder ihr oder noch andere, die von vornherein sagen, boah, ich möchte nicht so ein, wie gesagt, auf der Adventure Southside waren viele Selbstausbauer, die dann gesagt haben, nach dem Motto, naja, du bist ja Fraktion Weißware. Mhm. Ja, du hast ja diese fertige Kiste da stehen und du hast ja damit mit Selbstausbau gar nichts zu tun, wobei ich gesagt habe, okay, da ist auch mittlerweile auch viel selbst ausgebaut und optimiert drin. Aber die dann sagen, ich mache das alles selbst. Und da geht es dann natürlich komplett weiter. Da geht es dann von Möbel, Blenden, Solarmodule, Dachträger, Kabelkanäle, Isolierungen und so weiter und so fort. Also man kann das ja relativ auf die Spitze treiben. Man kann da extrem viel machen und man kann auch das meiste, behaupte ich, selbst machen. Also dass, wenn ich so ein bisschen mit einem gesunden Vermenschenstand das einfach alles mache und wie du das auch gemacht, so ein bisschen recherchiere und ein bisschen was gucke mal, was da so passiert, kann ich extrem viel selbst machen.
Aha. Und jetzt ist ja immer das Thema, also du hast es vorhin schon angesprochen, ich muss ja irgendwie rausfinden, welcher Klebstoff, genau, eignet sich quasi für den Einsatz, den ich vorgesehen habe. Gibt es da irgendwie einen Produktfinder oder einen Kleberfinder oder eine Checkliste oder sowas, um mich dem anzunähern? Also ich meine, für dich ist klar, du hast das vorhin so schön gesagt, alles klar, du willst eine Solaranlage kleben, dann nimmst du den MS5, glaube ich, hast du.
Jawohl, super.
Aber wie, wenn ich davon jetzt keine Ahnung habe, wie kann ich denn da jetzt den richtigen Kleber finden? Den richtigen Klebstoff finden, natürlich.
Wunderbar. Also den Kleber hast du ja vor dir sitzen, das passt. Den Klebstoff finden wir auch. Also wenn ich jetzt bei uns auf die Seite gehe, ist relativ einfach, weil wir haben mittlerweile einen Chatbot, auf KI-Basis, der mit unserem Wissen oder mit meinem Wissen gefüttert ist. Das heißt, der hat 97% meiner Leistungsfähigkeit, würde ich sagen. Ein paar Exotensachen kann er noch nicht so ganz, aber wie gesagt, 97% der Sachen erledigt er sehr, sehr gut und richtig. Auch da wieder gesunder Menschenverstand. Wenn mir die Antwort komisch vorkommt, frage ich nochmal nach. Dann gibt es auch eine Hotline, an der man von 12 bis 16 Uhr bei uns anrufen kann in dem Bereich. Aber mit dem Chatbot kann man fragen. Und ansonsten haben wir auch so ein schönes Reisemobil auf der Homepage, wo schon so ein paar Buttons drauf sind, farblich gesehen, wo ich weiß, okay, das wird eher gedichtet, das wird eher geklebt etc. Und bei den Klebstoffen gibt es dann ja auch nur 2, 3 verschiedene. Und dann steht dann da schon dran, die Haftstärke, Dichtmasse für kleine Verklebung oder der Kraftkleber für strukturelles Kleben, das wäre dann der MS5. Also man kriegt das relativ einfach schon auf den Seiten und kann natürlich dann irgendwann theoretisch im Endeffekt auf die technischen Datenblätter gehen und kann dann so Werte wie Elastizität und Kraft vergleichen. Und dann waren wir ja wieder bei dem Anfang, wenn ich diesen Prozess gemacht habe, weiß ich, brauche ich eher etwas Elastisches oder brauche ich eher etwas Festes. Und dementsprechend würde die Wahl auf den einen oder anderen Klebstoff fallen. Aber im Prinzip von der Grundidee her bist du bei uns mit 4, 5 Produkten optimal eigentlich aufgehoben. Das ist so, sind 2 Dichtungsmaßen, wenn es ums Thema Dichten geht. Es sind 3 Klebstoffe. Da ist es der MS1 für elastische Verfugungen. Es ist der MS5 für kraftschlüssige Verfugungen. Es ist der MS6 für schlecht verklebbare Kunststoffe und auch da für extrem elastische Anwendungen. Damit hast du schon die meisten Anwendungen eigentlich erschlagen.
Okay. Und also Chatbot werde ich nachher auf jeden Fall mal ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay, dann haben wir da jetzt ein paar Mittel und Wege, wie wir quasi das richtige Produkt, den richtigen Klebstoff quasi finden. Jetzt lass uns nochmal reingehen in das Thema Oberflächenvorbereitung und Reinigung, weil ich weiß, dass, also ja, wir können das Buch lesen, aber trotzdem würde ich da heute nochmal so ein paar Sachen hier aus deinem Kopf rausholen wollen. Du hast ja, da musst du mal ein bisschen lachen, letzte Episode hast du dieses schöne Bild, wenn wir auf der Toilette waren, wie wir dann mit dem Papier vorgehen, ja, dass wir nicht hin und her wischen, sondern in eine Richtung wischen und ein neues Blatt nehmen und so lange, bis nichts mehr da ist, ja, das hast du ja als Basic genommen, wie ich reinigen sollte und das fand ich ein sehr schönes Bild dafür. Gibt es noch anderes, zum Beispiel, wie nennt man das, Tuch oder Lappen nehme ich zum Reinigen, muss ich mein altes T-Shirt nehmen oder gibt es da auch fertige Klebesets? Wir verlosen ja welche, also es wird welche geben, wo sowas mit drin ist. Was sollte ich auf keinen Fall benutzen? Also lass mal so ein bisschen in die Reinigung reingehen, was ich da falsch und richtig machen kann.
Gut. Also das Set, was wir verlosen, ist ein Klebeset, das enthält ein Reinigungstuch, es hält ein Aktivator mit einem Wollwischel oder in dem Fall mit einem Wollfilzapplikator, so heißt das Zauberwort wirklich richtig. Wir haben vor einigen Jahren mal einen Talk auf dem Caravan-Salon gemacht und da war der Frank Stegmanns Mitarbeiter, der auch im Prüfungsausschuss sitzt für die Klebefachingenieure. Und ich habe dann Wollwischel gesagt und er hat dann gesagt, Michael, du weißt doch, diengerecht heißt das Wollfilz-Applikator. Und er hat gesagt, wunderbar, jeder, der das mitbekommen hat, ist natürlich auf dem Stammtisch der nächste König. Wenn einer von einem Wollwischel oder von so einem Filzwischel spricht, sagt er, nein, das heißt Wollfilz-Applikator und dann bist du der Star, weil du sagst, das ist der diengerechte Ausdruck dafür. Also wie gesagt, da ist ein Aktivator dabei, da ist ein Klebepuch dabei und natürlich auch das Produkt mit der vorausgeschnittenen Düse, so dass du eigentlich deine Saat- oder Solaranlage damit verkleben kannst und eine Kartusche langt dann für ein Modul oder für eine Saatanlage. So, dasselbe brauche ich da. Warum ich das Problem mit einem T-Shirt habe, ist, weil ich nicht weiß, was da vorher mit passiert ist. Und ich bin auch bei meinen Händlern immer ganz, ganz kritisch, wenn du, die haben dann so Handtücher, die sammeln die und waschen die dann nochmal. Und jetzt weißt du nicht, wenn die zurückkommen aus der Wäsche, wie viele Reste von irgendeinem Fett, Silikonentferner, Silikon oder irgendetwas doch dran bleiben an deinem Ding, an deinem Tuch. Und das ist das Kritische für mich. Also ich hätte gern, dass du ein frisches, sauberes, trockenes Tuch nimmst. In dem Bereich, was mir ganz wichtig ist, es darf nicht flusen. Also es darf nicht so fusseln oder so. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Da musst du dann schon gucken. So, das Teva ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, wenn das ein bisschen feuchter wird, ja, dann fängt es an, sich aufzulösen. Und das wäre bei meiner Verklebung absolut kontraproduktiv. Eins, ein flusenfreies, trockenes, sauberes Tuch. Und da gibt es, wie gesagt, du kannst auch den niegelnagelneuen Mikrofaserlappen oder Tuch nehmen, den du danach für was anderes noch benutzt. Ja, die kosten ja heute eigentlich auch kein Geld mehr. Die kriegst du irgendwo bei diesen günstigen Anbietern für, ich glaube, 1 Euro oder 1,50 Euro ein Stück. Also das ist jetzt kein Rieseninvest mehr, das da zu nehmen. Wie gesagt, es muss jetzt kein teurer von was weiß ich, irgendeiner Markenfirma sein. Ja, da langt das auch der günstige, weil du willst nachher schön sauber gemacht haben. Also das wären so meine Empfehlungen und kein gebrauchtes Tuch. Ja, der T-Shirt mag, wie gesagt, jetzt noch einigermaßen gehen, je nachdem, wie sehr du vorher geschwitzt hast oder auch nicht. Aber mir wäre so ein Tuch einfach lieber.
Mhm. Okay, ja. Also was Unbenutztes und was Sauberes und was nicht Flusendes.
Genau.
Okay, ja, da sind wahrscheinlich im Hausgebrauch die Mikrofasertücher, auch wenn sie jetzt vergleichsweise teuer gegenüber vielleicht einem anderen Tuch sind, aber wahrscheinlich so der beste Wahl, weil die, also zumindest wenn sie neu aus der Verpackung kommen,
Genau.
Man da das relativ gut sicherstellen kann.
Ja, oder wie gesagt, du gehst in den Baumarkt, da gibt es ja auch diese Reinigungstücher oder da gibt es auch Papiertücher oder im Kfz-Bereich oder so. Also da kriegst du überall, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja.
Und es gibt ja auch dann so spezielle Reinigungstücher, die dann vielleicht mit Alkohol oder mit irgendwelchen Stoffen getränkt sind. Kann ich da eigentlich immer sicher gehen, dass die nichts zurücklassen? Oder sollte ich da auch lieber einmal hingucken, was da so drin ist?
Also da würde ich auf jeden Fall hingucken, was es ist. Und gerade in der Kombination mit unseren Produkten sind natürlich Alkohol getränkt, also Isopropanol getränkt, also das Tuch, das du in einem Reinigungsset drin hast, ist auch mit unserem Reiniger getränkt schon. Und dann kannst du das auch sicher benutzen. Ja, also ich würde da schon gucken, was drin ist, weil wenn du jetzt bei Wettbewerbern guckst, da steht das auch zum Beispiel dran, wenn du zum Beispiel mit unserem Reiniger an ein Wettbewerbsprodukt von Sika kommst, dann härtet das Produkt an dieser Stelle nicht mehr richtig aus, weil die Probleme haben mit Alkohol an ihrer frischen Klebenaht. Wir, bei uns ist kein Problem. Aber bei deren Aushärtungssystem, die haben ein anderes Aushärtungssystem, eine andere Chemikalie, die dahinter steht, da wäre das Problem. Also nicht unseren Reiniger mit Sika-Produkten nehmen und auch nicht unbedingt den Sika-Reiniger unser Produkt nehmen. Bleibt im System, nimmt den passenden Reiniger zu einem passenden Produkt, hat auch jeder Hersteller. Dann hast du auch die Sicherheit, was es ist. Und insbesondere, wenn du nach Richtung Aktivator oder Primer gehst, die dürft ihr auf gar keinen Fall tauschen, weil die sind immer auf den Klebstoff abgestellt und da kannst du nicht herstellerübergreifend arbeiten. Bleibt im System, dann könnt ihr keine Fehler machen.
Ja, nochmal ganz guter und wichtiger Punkt, da nicht rumzumixen, weil bei dem einen der Aktivator 1 Euro günstiger ist und bei dem anderen das Reinigungstuch kann man machen, bringt dann aber viel Schere rein dann ins Haus, bis hin zu einer nicht haltenden Klebestelle. Und das ist dann ein paar Euro Ersparnis eigentlich ganz schnell wieder aufgebraucht, wenn da wirklich was passiert.
Ja, weil es halt einfach komplett schief gehen kann.
Ja.
Ne? Es kann zum Totalversagen einfach führen. Das muss man sich einfach klar machen.
Okay. Wie wir kleben, das haben wir, glaube ich, so ganz gut besprochen. Du hast schon gesagt, welche Einflüsse eine Rolle spielen, auch wie wir bestimmen, wie dick unsere Klebefläche sein soll, wie wir die Kleberaupen aufbringen. Vielleicht da noch ein Punkt. Muss ich unbedingt ein elektrisch oder hydraulische Kartuschenpresse haben oder tut es auch die normale zum Pumpen und muss ich dabei irgendwas beachten? Also du hast ja vorhin schon, also ich kann es eigentlich selber beantworten, weil du hast ja gesagt, bei euch ist jetzt die Spitze vorne aufgeschnitten. Wenn ich die im 90-Grad-Winkel aufsetze, dann kann ich eigentlich nicht so viel falsch machen, oder? Weil wenn ich zu viel Druck auf die Kartusche gebe.
Musst du einfach schneller ziehen zu dir.
Okay, ich muss ein bisschen schon koordinieren, quasi wie schnell ich die Kartusche bewege und wie sehr ich drücke. Also da könnten wir euch natürlich empfehlen, vorher das einmal irgendwo zu üben. Das verschwendet natürlich Klebstoff, aber wenn ihr das noch nie gemacht habt, also noch nie so eine Kartuschenspritze gemacht habt, macht es vielleicht Sinn, das mal ganz kurz an irgendeiner Stelle, die nicht zum Fahrzeug gehört, das einfach kurz zu probieren, was da passiert. Damit ihr da ein Gefühl für habt. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, weil es ja doch die richtige Dicke und Verteilung eine durchaus wichtige Geschichte ist. Oder habt ihr da noch einen anderen Tipp für?
Also fangen wir mal dem hinteren Ansatz an. Also in dem Moment, wo du merkst, dass das keine Raupe mehr ist, sondern es auf den Seiten einfach noch zu viel immer breiter wird, dann musst du einfach schneller zu dir ziehen.
Mhm.
Ja, also das ist relativ einfach. Oder du drückst oben ein bisschen weniger, also dann ziehst du einfach schneller zu dir, dann sind wir wieder in der Raupenstruktur, dann passt das Ganze. Wir empfehlen so ein paar Tricks, die eigentlich schön sind, und zwar der MS5 oder auch die anderen Strukturkleber sind in der Regel relativ zäh. Das heißt, die sollten jetzt nicht irgendwo kalt in der Ecke liegen. Das heißt, im Winter lege ich die auf eine Heizung oder im Sommer lege ich die ein bisschen in die Sonne oder vielleicht habe ich sogar eine Wärmetasche oder so Sachen. Also ich hätte gern, dass der kann auch ruhig 50 Grad, 60 Grad warm sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Desto schöner fließt er, desto kommt er raus. Eins ist ganz wichtig, das hat ein Kunde uns auf der CMT im Januar erzählt, Der hat dann gesagt, eure Kartusche hat innerhalb von Tagen ausgehärtet, nachdem ich die aufgemacht habe. Ich konnte sie gar nicht mehr benutzen und so weiter und so fort. Und der hat dann gesagt, ich habe sie sogar in einen Wassereimer gelegt, dass da kein Sauerstoff drankommt. Okay, das Problem ist halt einfach, das Sauerstoff ist nicht das Problem, sondern das Wasser ist das Problem. Das ist ein feuchtigkeitshärtendes System, dass das Produkt dann schneller ausgehärtet hat. Wird euch jetzt alle, glaube ich, mit dem Schmunzeln selbst klar sein. Also ich möchte das nicht in einem warmen Wassereimer erwärmt haben, okay? Ich möchte es irgendwo, wo es trocken ist, erwärmt haben. Ja, also auf der Heizung oder in der Sonne oder keine Ahnung wie, weil das macht es leichter. Und genauso macht es das leichter, wenn du jetzt nicht die 1,99 Kartuschenpresse aus dem Baumarkt hast, weil wenn du Pech hast, ist ein bisschen kälter das Produkt, dann wirst du die querdrücken. Dieses dünne Gestänge wird sich kaputt, wird kaputt gehen, wird schiebigen. Deswegen sage ich immer, investiert einfach mal in eine übersetzte Pistole, 1:18, 1:20, 1:35, 1:50. Das heißt, der Druck, den ihr vorne aushebt, wird durch ein Gewinde oder durch ein Getriebe verstärkt, sodass der um 50, ein Faktor 50 oder Faktor 20 im Prinzip, sage ich mal, verstärkt wird. Es langt 15 bis 20 Verstärkungen, dann kannst du wunderbar machen. Und so eine Kartuschenpistole kostet bei uns vielleicht 50, 60 Euro. Im Baumarkt gibt es vielleicht für 5 Euro billiger in dem Bereich. Aber das lohnt sich, weil die schaffst du an, die hält ein Leben lang. Und bei jedem Silikon-Badefuge ziehen oder bei jedem anderen Sachen, die du machen wirst, wirst du sagen, boah, das hat sich 10-mal gelohnt, dass ich mir die 50 Euro investiert habe. Deswegen, das wäre so mein Tipp. Nein, du brauchst jetzt nicht für 700 die Einsteiger Elektropistole oder für 1500 das Topmodell oder das Druckluftmodell, das brauchst du nicht. Wobei, wer das öfters macht, dann macht es auch Spaß, mit Profi-Werkzeug zu arbeiten. Das macht dir das Leben, auch eine Elektropistole macht dir das Leben halt schon leichter. Und wir haben eine für ein 2K-System, die kostet fast 1.700, 1.800 Euro. Und ich habe einen Selbstausbauer gehabt, der hat sich so ein Expeditionsmodell ausgebaut und hat gesagt, boah, das kaufe ich und ich gebe so viel Geld für mein Mobil aus, das kostet 60.000, 70.000 Euro und jetzt kann ich viele Dinge alleine machen, weil ich mit dem 2K-System eine noch höhere Standfestigkeit, eine bessere Aushärtung habe. Das rechnet sich trotzdem und im Worst Case verkaufe ich die Pistole nach 2 Jahren wieder für 500 Euro an den nächsten. Das geht auch. Also von der Seite her, das ist immer so eine Philosophiefrage, auch ein bisschen. Du musst es nicht, aber es macht das Leben natürlich leichter und es gibt Bilder bei uns auf der Homepage von meiner Tochter, damals 9 Jahre alt, wie sie mit der Elektro-Kartuschenpresse Raupen zieht und dann sieht sie wirklich aus wie vom Profi gezogen. Und wie gesagt, da war die 9 und mit der Pistole war das easy going und dann kriegt, wie gesagt, selbst auch ein Kind das Ganze hin, also es ist jetzt nicht so schwierig.
Okay, ja, und wie gesagt, sonst kurz üben, so ein bisschen, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wenn ihr jetzt nicht die teure Elektro habt, ist, glaube ich, auch ganz hilfreich.
Ja, geht auch ohne.
Jetzt haben wir vorhin noch besprochen, hast du es kurz angesprochen, dass man eine Verklebung ja wieder lösen kann. Also du hast gesagt, dann nimmst du so ein Schneiddraht, das ist das, womit auch der Kfz-Glaser ja die Fensterscheibe rausschneidet. Mhm. Wo kriege ich den denn her? Also muss ich da zum Kfz-Glaser gehen oder wie kriege ich so ein Schneiddraht her?
Also den kriegst du überall im Internet zu kaufen. Meistens sind die dann so 5 oder 10erweise abgepackt. Ich sage mal, die Leute mich so direkt fragen, sag ich, du, weißt du was, wenn du ein Glaser bei dir in der Nähe hast, geh vorbei und frag, ob du irgendwo 2 Euro in die Kaffeekasse werfen kannst, weil die richtig guten Glaser benutzen den Schneidedraht einmal. Da ist immer ein Schneidedraht bei jedem Klebeset dabei für die Autoverglasung. Das heißt, der benutzt den einmal und danach wirft er den weg, weil er sagt, okay, der ist dann ein Hauch stumpfer als der neue. Und ich benutze nur noch den neuen, der geht schneller und Zeit ist für mich Geld und Qualität. Und dementsprechend benutzen die den einmal, dann werfen den weg und dann lässt sie dir so 2 Gebrauchte geben, weil für dich tut es noch langer. Ja, und dann lässt sie dir so 2 Stück geben von dem und dann ist es gut. Ja. Meistens wollen die nicht mal Geld haben.
Und dann schneide ich quasi die Klebefläche da, also schneide das beides auseinander und wie kriege ich dann den Rest Kleber ab?
Ja, hast du schon mal versucht, Tesafilm abzureißen irgendwo?
Ja,
da kommt. Wenn du reißt, geht es ganz gut. Und wie kriegst du den Tesafilm richtig leicht ab?
Das weiß ich nicht. Mit anderem Tesafilm draufkleben an den Seiten?
Nee. Indem du einfach vorne an der Kante anfängst und fängst ihn ab, so ganz leicht an der Kante zu lösen. Und dann immer das nächste Stück und das nächste Stück mit dem Fingernagel. Und so ähnlich kriegst du den Klebstoff auch weg. Weil das Zauberwort dort heißt Schälbelastung. Du belastest immer nur die erste Klebereihe, auch beim Klebeband. Weil ein Klebeband ist für uns auch ein flüssiger Klebstoff, ein sehr dickflüssiger Klebstoff. Ja, im Englischen ist es deutlicher, da heißt es Pressure Sensitive Adhesives. Das heißt, der ist so dicker Klebefilm, durch Druck wird der aufeinander gedrückt und damit haftet auch Tesafilm oder andere Klebebänder. Aber eigentlich, wenn du dann ganz leicht an einer Ecke anfängst so, und dann ein bisschen so ziehst, so genauso kriegst du unsere Klebstoffe auch weg, weil das eine Schälbelastung und dort belastet man immer die erste Klebereihe und dann versagt und dann die nächste, die nächste, die nächste. Und Klebstoffe generell mögen keine Schälbelastung. Sie mögen Schär und andere Belastung, aber sie mögen keine Schälbelastung.
Okay, also abschälen sozusagen.
Abschälen, genau.
Und dann gibt es vermutlich auch noch für irgendwelche Reste so einen Klebstoffentferner.
Ja, da kannst du gucken, gibt's aber im Baumarkt, aber ich bin immer der Freund von möglichst viel mechanisch entfernen, weil alles, was dort chemisch ist, musst du halt gucken, was für einen Untergrund du hast. Hast du einen Lack, ist es nicht ganz so schwierig, aber hast du jetzt irgendwo GFK oder hast du einen anderen Kunststoff oder hast du irgendwas, dann weißt du nie, was du da tust und dann sagst du, ey, ich habe den Klebstoff weg, aber jetzt ist alles blind aufgeraut und blöd etc. Was meistens noch ganz gut hilft, die heißen Schmutzradierer. Ja, die gehen eigentlich relativ gut. Die kommen, damit kriege ich so kleine Klebereste eigentlich ganz gut weg, ohne dass ich der Oberfläche schade.
Okay. Ja, und rubbeln geht auch häufig ganz gut mit irgendwie dem Tuch oder so.
Das genau.
So eine
mechanische. Also ich würde möglichst wenig Chemie einsetzen, auch bei unseren Dichtungsmassen, weil mit Lösemitteln machst du die bei den Dichtungsmassen, die ja nicht aushärten, machst du sie wieder auch so leicht und flüssig und dann ziehen die Fäden und dann wird es einfach eklig, das wegzukriegen. Ja. Ja, also das mechanische Entfernen ist bei Klebstoffen und Dichtungsmassen traditionell der beste Weg, egal bei welchem Hersteller.
Was sind denn so deine zwei, drei häufigsten Fehler, die du bei Campern immer wieder siehst, die sie rund ums Kleben machen? Gibt es da so Klassiker?
Naja, die zwei Klassiker haben wir schon gesagt. Das eine ist das nicht richtig reinigen. Das ist immer wieder dasselbe. Oder ich habe halt auch von Schadensfällen schon Bilder oder bei meinen Schulungen benutze ich das dann. Ich habe es sauber gemacht und dann fasse ich mit meinen fettigen Fingern in die Klebefläche, weil ich das Teil von A nach B hafte. Ja? So, und wenn du das dann nachher unter dem Mikroskop siehst oder unter dem Rasterelektronenmikroskop, dann wirst du erschrocken sein, wenn du dann nachher so eine Testzinte drauf machst oder den Wassertropfentest machst, wirst du halt feststellen, dass an der Stelle, wo dein Finger ist, halt kein Klebstoff mehr haftet. Ja, also das ist so, ja, einfach nicht richtig sauber machen bis hin zum Wiederanfassen ist so ein Klassiker in dem Bereich. Und das zweite ist halt immer wieder dieses Beschweren von irgendwelchen Dingen. Ja, ich habe es geklebt und dann wird da eine Zwinge angesetzt, dann werden drei Backsteine draufgelegt oder so diese Abstandhalter, die werden so reingeschoben in die Klebenaht, weil sie Angst haben, weil sie einen Klebstoff genommen haben, der zu dünnflüssig ist. Dann wissen sie, oh, ich darf den nicht auf Null drücken. Das habe ich irgendwann mal jetzt beim Sebastian und bei Michael gehört. Ja, okay, dann lege ich doch zwei Unterlegscheiben oder hier vom Fliesenleger das Gitterkreuz oder so, das lege ich da so rein. Und dann sage ich, ja, aber das ist ja innen drin, das stört mich ja auch schon wieder. Ich möchte das nicht in die Kleberaube eingebettet haben. Ja, also wenn du schon sowas machst, dann machst du mir das links und rechts am Rand so ein kleines bisschen, dass du sie nachher wieder rausziehen kannst und schmierst dann ein bisschen Klebstoffdichtungsmasse einfach wieder drüber. Ja, aber die Spitzung spannen punktuell und so weiter und so fort. Die Distanzhalter stören, wie man Klebstoff arbeiten kann. Und deswegen mag ich die da auch nicht drin haben. Weder eine Umlegscheibe noch ein Distanzhalter. Und wenn ich es normal richtig mache und den richtigen Klebstoff ausgewählt habe, brauche ich sie auch nicht. Ja, aber das sind so die Klassiker, die ich halt immer wieder irgendwo sehe, wo ich sage, Freunde, warum habt ihr das gemacht? Ja, was hat euch das gebracht? Und ja, das soll ja fest dann sein. Sag ich, ja. Aber jetzt ist die Klebung hauchdünn und
nicht.
Sie wird abreißen.
Ja, was ich, den häufigsten Fehler, den ich tatsächlich gesehen habe, ist zusätzlich noch Schrauben, weil man einfach sich nicht damit beschäftigt hat und dem Kleben nicht vertraut.
Genau, und dann ziehe ich es auch fast auf Null. Ne? Wenn ich dann die Schraube möglichst fest anziehe, ziehe ich es auf Null.
So. Genau. Und dann hast du zwei Fehler gemacht. Ne? Zum einen das und zum anderen hast du halt noch ein Loch mit reingebracht, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Dann musst du da wieder dich ums Abdichten und so weiter und so fort. Ja, das ist das, was ich tatsächlich häufig sehe. Selber auch betroffen war im Fahrzeug, was wir davor hatten, da war das genau so, dass der Vorbesitzer halt alles irgendwie zusätzlich geschraubt hat und das waren genau die Stellen, wo das Wasser dann eingedrungen ist. Und das ist halt mega ätzend beim Camper.
Ja, vor allem, weil es nicht sein muss.
Ja. Dann lass uns mal noch reingucken, also ich vielleicht sagst du jetzt auch, nee, das ist Quatsch. Also ich würde jetzt erstmal die These aufstellen, wenn ich ein relativ neues Fahrzeug habe, muss ich mir vermutlich erstmal keinen Kleber als notfallmäßig mitnehmen, weil vermutlich passiert nicht. Bist du da d'accord oder sagt deine Erfahrung was anderes?
Also die Frage ist generell immer, auf was möchte ich mich vorbereiten? Und ich
also
habe
alle
möglichen.
Wir reden, sagen wir mal, vom Standardcamper, der 2-3 Mal im Jahr auf dem Campingplatz unterwegs
Genau.
ist. Also ne, nichts Großes, wir fahren nicht in die Sahara und so weiter, sondern sind
also
auf dem Campingplatz.
Ich hab da alle Variationen schon erlebt. Also
okay.
Ich weiß zum Beispiel, eins meiner Highlights war, der hat dieses Reparaturset, was wir ja in der letzten Folge verlosen wollen, wo mehrere Klebstoff- und Dichtungsmassen in so einem kleinen Koffer sind, wie so ein Erste-Hilfe-Koffer fürs Fahrzeug. Der hat sich den mitgenommen, weil er durch Amerika touren wollte und ist in Kanada von der Fähre in Halifax und hat sich tatsächlich an einer Kante die Seite aufgerissen, so 10, 15 Zentimeter. Ja, und war eigentlich so weit, dass er gesagt hat, wunderbar, ich nehme die nächste Fähre nach Hause, ich fahre wieder weg, fahre wieder nach Hause, und hat ganz hektisch bei uns angerufen und war eigentlich den Tränen nah. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, da ist ein MS5 in eine 100 mm Kartube, gehen im Baumarkt, kaufen Blech, das minimal größer ist als dein Loch, und dann klebt dann einfach ein Blech drüber, genießt deine 3 Monate Amerika-Urlaub und den Rest machen wir zu Hause. Ja, und dann war der ganz happy, weil seine Reise gerettet hat. Was ich immer mitnehmen würde, ist halt unser Portyltape, so 3 Meter. Das ist gegen alle Undichtigkeiten und ich krieg's nachher auch wieder weg. Da kann ich theoretisch eine Dachluke vor Ort austauschen. Ich kann es auch drüber kleben und sage, okay, ich klebe es einfach drüber und komme mit nach Hause. Wie gesagt, ich habe auch schon ein neues Fahrzeug gehabt und weil die Stoßstange im Prinzip, sage ich mal, geschraubt war und wir durch Bulgarien gefahren sind und die Schrauben sich losgerissen haben, aus der Verfugung rausgerissen und die Klebstoffe waren nicht geprimert und haben nicht richtig gehalten, dann hing die Stoßstange hinten, die Schürze, halb auf der Samtleuchtenträger, im Prinzip auf der Fahrbahn. Da war ich dann auch froh, dass ich das ganz klassische Gewebeband dabei hatten in größeren Mengen, sodass wir einfach mal 30 Meter Klebeband am Auto verarbeitet haben. Und ich wusste insofern, dass der nächste Händler, das waren noch 50, 70 Kilometer, den ich kenne. Und ab dem angerufen, sage ich, pass mal auf, morgen früh als erstes, ich bin bei dir in der Werkstatt, ich komme vorbei, wann hast du Zeit für mich? Deswegen sage ich so, das hat, glaube ich, auch jeder dabei. So das typische Gewebeband, Botyldichtmasse würde ich mitnehmen, also ein Band, dass ich sagen kann, ich kann das Dachfenster auch auf nassen Sachen abdichten etc. Das wären so die 2, 3 Kleinigkeiten. Oder wie gesagt, das Repair-Set gibt es leider nicht mehr im Handel, aber die wir verlosen, die werden das mitnehmen, weil da ist alles dabei. Da ist Gewebeband dabei, da ist das Botyltape dabei, da ist eine kleine Dichtungsmasse und ein kleiner Klebstoff dabei. Damit kann ich mich eigentlich fast alle Emergentitäten auch beim neuen Fahrzeug
Okay, ja. Deswegen habe ich dich gefragt, weil bei dir kommen ja deutlich mehr so eine Sachen eben, ja, schlagen auf. Wir kriegen das nicht immer so mit. Deswegen habe ich die Frage gestellt, okay, also ja, und ich fällt mir jetzt gerade ein, wir haben auch Freunde, die haben sich einen neuen Camper gekauft. Und was die so an Problemen gerade haben, da ist tatsächlich so ein Notfallset wahrscheinlich ganz hilfreich. Und wir empfehlen ja immer die heilige Dreifaltigkeit des Campings, Gaffertape, Kabelbinder und WD-40.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ob das jetzt genau WD-40 sein muss oder was
ja.
anderes, was ähnlich Funktion hat, ist kein Thema. Bin ich bei dir in dem Bereich und auch ja Kabelbinder. Und wie gesagt, das war auch die Hauptkritik. Wir hatten erst 25 Meter Gewebeband in dem Reparaturset drin und dann haben wir das vorgestellt auf der Messe, haben gefragt, was würdet ihr, haben wie gesagt, die ersten 50, glaube ich, verlost und haben dann gefragt, okay, wir hätten von euch gern Feedback, was müssen wir ändern, passt das so und so weiter und so fort. Und dann waren 80% haben gesagt, 25 Meter ist zu wenig, da müssen 50 Meter rein. Ja, also das war die Hauptkritik an unserem Reparaturset, da muss mehr Klebeband rein, weil Klebeband ist wichtig. Ja, also das war so ganz interessant, dass dann doch ja das Gaffertape oder wie du es auch mal nennen magst,
und
ist der Schraubenzieher des Campers.
Ja, oder Panzertape, genau. Und was ich dann aus eigener Erfahrung auch mitgeben kann, je älter euer Fahrzeug ist und je mehr ihr auch unterwegs seid, desto mehr macht es auch Sinn, vielleicht die ein oder andere Kartusche, tatsächlich auch Kleber und Butyldichtmasse dabei zu haben. Also das war bei uns auch. Wir hatten ein 26 Jahre altes Wohnmobil, waren dauerhaft unterwegs, also sind ja über 5 Jahre durch Europa getourt. Und da hatte ich immer einmal Kleber, so einen, der so, war ein Wettbewerbsprodukt, ich weiß nicht mehr genau welches, aber einer, der relativ gut so für Notfälle geeignet war. Ich habe eine Butyldichtmasse, die mit sich selber abtupfbar war, dabei gehabt und ich weiß gar nicht, wann noch was, ich habe es gerade vergessen, und eben auch eine Kartusche, also eine Pistole dabei für die Kartuschen. Zusätzlich zu den anderen Sachen, das hat dann auf jeden Fall Sinn gemacht, weil es war dann doch eben nach den langen Jahren immer mal das ein oder andere, was undicht war. Und ja, an der Kante hängen geblieben, ist mir auch schon passiert. Und auch da habe ich tatsächlich den Hotfix gemacht, mit mir ein bisschen Blech besorgt. Ich glaube, ich war in der Kfz-Werkstatt, habe die gefragt, hatte ein bisschen Blech besorgt und habe das dann halt auch aufgeklebt, weil dann war es erstmal dicht und dann kann man sich, wenn man irgendwann wieder zu Hause ist, dann einfach drum kümmern. Jetzt wurde das erzählt, ist mir das auch wieder eingefallen. Und ich habe auch schon Bin auch schon mit meiner Solarschüssel an so einer Kette, an so einer Tankstelle hängen geblieben und habe mir die ein bisschen rausgerissen. Und auch da war der Hotfix dann wirklich Solarschüssel runterschrauben, und dann einfach dieses Loch, was da dann war, eben auch mit einem Kleber und ein bisschen Blech, was ich mir besorgt habe, erstmal zumachen, weil wir waren irgendwo in Frankreich und auf dem Weg nach Spanien und ich hatte keinen Bock, wieder zurück nach Deutschland zu fahren. Und die nächste Werkstatt war auch weit weg. Und dafür war das super, aber das, denk mal, für einen normalen Urlauber ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber so ein kleines Reparaturkit kann tatsächlich helfen. Und im Notfall ist ja auch der nächste Baumarkt oder auch Campinghandel nicht so weit entfernt.
Genau. Also von der Seite bin ich bei dir, wobei ich eine andere These so ein bisschen habe. Das hängt für mich nicht bei neu oder alt bei den Reisemobilen, sondern es hängt einfach bei der Nutzung und so, wie ihr das genutzt habt oder auch teilweise wie wir unseres nutzen, weil wir dann in Spitzenzeiten aufgrund der vielen Messen, auf denen wir waren, ich kam auf über 200 Tage Leben im Reisemobil im Jahr. Wenn du dich mit den Herstellern unterhältst, sagen die natürlich ganz offen, dafür sind diese Fahrzeuge nicht gemacht. Ja, also die sind dafür gemacht, dass du zweimal im Jahr 2 Wochen Urlaub fährst und das war's. Und für diese Dauerbelastung, so wie du oder wir sie teilweise nutzen, sagen die ganz offen irgendwo beim dritten, vierten Bier am Arsch nicht. Aber beim dritten, vierten Bier sagt dann irgendeiner, ey, du nutzt das ja nicht so, wie du willst. Und das ist auch der Grund, warum es für Schausteller ganz andere Wohnwagen gibt als für normale Menschen, weil die dann sagen, das und das wissen wir, funktioniert nicht, reiß das gleich raus oder baust das gar nicht ein. In diesem Bereich. Also ich denke, die Nutzung ist das Hauptthema. In dem Bereich, ja, das Alter spielt auch eine Rolle, aber ich glaube einfach, es ist die Nutzung, die da noch immer zu tun hat. Eingefallen habe ich, oder eine Bitte habe ich an euch. Ich habe nichts gegen den Baumarkt, aber was ganz wichtig, bitte, bitte, bitte kauft niemals ein Silikon. Nie, 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 nie. Okay, weil dieses Silikon dem euch selbst oder wenn ihr es in der Werkstatt machen lasst, der Werkstatt danach das Leben schwer macht. Dieses Silikon, dort wo ich Silikon einsetze, kann ich nachher nichts mehr lackieren, nichts mehr kleben, nichts mehr dichten. Das muss rückstandsfrei weg und das sind mehrere Stunden intensive Arbeit, das Ganze zu reinigen und wieder wegzubekommen. Deswegen geht lieber in den Campinghandel oder guckt, dass ihr euch was schicken lasst oder dann nehmt von mir das ruhig, das, was du gemacht hast dort, dann machst du halt 3 Lagen Panzertape darüber. Ja, bis du die Dachschüssel wieder abgedichtet hast in dem Moment. Aber bitte, bitte, bitte kein Silikon, das ist absolut kontraproduktiv. Ja.
Guter, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und ich lese das ganz oft, da machst du, schmierst du Silikon dran. Das mag in dem Moment funktionieren, aber die Nacharbeit ist halt furchtbar. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Abschlusswort. Bevor ich dich gleich frage, ob wir was vergessen haben, was wir noch mit ansprechen sollten, erstmal noch das Thema Gewinnspiel. Beantworte uns bitte die folgende Frage, um gewinnen zu können. Und zwar, welcher Kleber von Dicalin hält 28 Kilogramm je Quadratzentimeter? Schick uns die Antwort kurz in der E-Mail an podcast@camperstyle.de und nutze den Betreff Dekalin Gewinnspiel bitte dafür, damit wir es zuordnen können. Der Einsendeschluss ist der 23.08.23:59 Uhr. Wir ziehen danach unter allen richtigen Einsendungen die 3 Gewinner oder Gewinnerinnen und benachrichtigen euch per E-Mail. Und dann braucht ihr uns nur noch eure Adresse schicken. Ihr müsst uns im Vorfeld nicht eure Adresse schicken. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. So, und ja, wir wünschen euch allen ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Und ja, Michael, haben wir aus deiner Sicht jetzt beim Thema Kleben noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas erwähnen?
Ich denke, wir haben schon relativ viel gemacht, aber ich möchte dir noch ein Bild mitgeben. Und zwar stell dir doch mal so einen ganz klassischen Wasserhahn vor, wie er im Baumarkt zum Regal liegt. Nur dieser Wasserhahn, rein bildlich gesehen. Und da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar, als die nach dem Zweiten Weltkrieg die russischen Armeen Berlin besetzt haben, kamen da ganz viele Soldaten aus dem tiefsten Ural und sonstige Sachen her, die kannten eigentlich nur Wasser aus dem Brunnen holen und waschen am See oder Wasser im Prinzip, sage ich mal, aus dem See holen. Und die waren natürlich ganz baff, dass sie in so eine Wohnung gekommen sind und haben den Hahn ausgedreht und das Wasser kam aus der Wand. Das war für die natürlich was ganz Neues und das fanden die ganz cool. Und die fanden das so cool, dass die eins gemacht haben, und zwar haben die den Wasserhahn genommen, haben den rausgerissen, haben den mitgenommen. Ja, und haben den natürlich zu Hause auch in die Wand gesteckt. Und die Teilnehmer können es jetzt nicht sehen, vielleicht aber hören, weil du hast gerade so schön gelacht. Und die Teilnehmer werden auch lachen und sagen, okay, ja klar, wir wissen, dass du natürlich ein riesengroßes Netz brauchst und ganz viel versteckt in der Wand passiert, dass überhaupt das Wasser aus diesem Wasserhahn halt rauskommen kann. Und genau das haben wir gerade gemacht, Sebastian. Wir haben jetzt die letzten zwei Folgen uns ganz massiv über den Wasserhahn unterhalten. Und alles, was bei der Klebetechnik so versteckt, noch dahinter funktioniert und passiert, da haben wir gar keine Zeit für, weil das dann wären wir zig, 20 Stunden am Prinzip, sage ich mal, am Reden. Und genau das ist das Mitgeben. Und nehmt den Wasserhahn. Wir haben euch jetzt den Wasserhahn gezeigt. Wir haben euch die wichtigsten Sachen gezeigt. Wenn ihr aber mehr wissen wollt, braucht ihr einen Online-Kurs bei uns oder ihr braucht das Buch Klebt nicht, gibt's nicht. Weil da stehen natürlich die restlichen Geheimnisse einfach noch drin, wie das Ganze optimal funktioniert. Und ansonsten, wie das letzte Mal auch, klebt euer Leben.
Schöner Spruch zum Abschied und nochmal ein schöner Hinweis, ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ihr da draußen konntet das ein oder andere oder auch mehr mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine E-Mail an podcast@camperstyle.de oder nutzt den WhatsApp-Link unten in den Shownotes. Wir verlinken auch nochmal die Webseite. Wir verlinken den Chatbot. Wir verlinken das Buch auch nochmal. Wie gesagt, ihr müsst überhaupt nichts kaufen, aber wenn euch ihr das spannend findet, dann könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten abonniert den Podcast, damit ihr die nächste Episode mit Michael nicht verpasst. Da gucken wir uns dann das Thema Dichten an, mit genauso viel Tiefgang wie hier, denke ich. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Vielen Dank, lieber Michael. Du hast das letzte Wort an unsere Hörer und Hörerinnen.
Ja gut, das passt eigentlich. Das hatte ich ja eben schon. Also von der Seite vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass du mir die tollen Fragen gestellt hast, weil das war auch von meiner Seite hochinteressant und natürlich ganz klar, wer dieses Gespräch sich uns da mitbekriegt hat, wird halt feststellen, dass das so schon meine Leidenschaft ist und ich hoffe, es ist eure zukünftig auch und es wird weniger geschraubt und mehr geklebt und ich freue mich auf die nächste Folge.